Grüß Gott, Servus, einen wunderschönen Hallo, Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Respawn. Und ich habe es ja schon in der letzten Folge angekündigt. Es wird diesmal Zeit, so den ganzen Showcase-Sommer abzuschließen. Er ist jetzt natürlich schon durch, aber ich habe es jetzt zeitlich leider nicht geschafft, das ein bisschen enger zu takten. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil dann kann ich noch direkt ein anderes Thema mit reinschmeißen. Nämlich das ganze Chaos, was gerade bei Xbox los ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich in dieser Folge irgendwie zu dreiviertel rund um Xbox gehen und was dort gerade so alles passiert, weil das ist nicht gerade wenig und es wühlt mich persönlich ein bisschen auf, muss ich sagen. Aber da kommen wir dann zum Schluss zu, weil das gerade so das aktuellste Thema ist und da vielleicht auch ein bisschen Emotionalität drin steckt. Deswegen, da muss ich mich gerade noch so ein bisschen setten für und nehme jetzt erstmal die ganzen Showcases durch, die noch ausstehend sind. Beziehungsweise, ich habe ja die State of Play schon besprochen, ich habe das Summer Game Fest besprochen und ich fand beide Showcases ja gut. Das würde ich so mit einer 7 von 10 bewerten. Da waren jetzt wenig ganz große Überraschungen bei, aber das ein oder andere, was ich sehr, sehr positiv aufgenommen habe, wenig, was mir nicht gefallen hat, aber waren insgesamt gute Showcases, die mich nicht enttäuscht haben. Klar, das ein oder andere hätte ich schon mir noch gewünscht, das tut man ja immer bei so Showcases. Insofern rundum gelungene Sachen. Was ausbleibt, ist jetzt noch der Xbox Game Showcase und dann hat am darauffolgenden Montag ja Nintendo gesagt, ja, wir hauen auch noch eine Nintendo Direct raus und zwar am nächsten Tag direkt. Das war ein bisschen absehbar, das war schon sehr viel diskutiert im Netz und haben viele vermutet und klar ist der Showcase-Sommer, was wäre ein solcher Sommer ohne Nintendo, gerade weil man ja auch eine neue Konsole hat und man muss ja auch ein bisschen Futter reinschmeißen, dass man so ein bisschen Ausblick hat, was die Konsole so demnächst zu bieten hat und das werde ich danach auch noch besprechen. Aber steigen wir mal ein in den Xbox Games Showcase und zwar ging der, boah, ich glaube, so eine gute Stunde. Und dann kam ja noch der Gears of War E-Day Showcase. Der Showcase, der, boah, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube, 20, 30 Minuten ging und der sich nur darum drehte, Gears of War E-Day zu zeigen. Das große Xbox-Spiel, was noch in diesem Jahr kommt, weil andere ja bisschen verschoben werden, beziehungsweise Halo erscheint ja schon jetzt diesen Sommer. Fable erscheint erst im Februar. Insofern ist Gears of War E-Day der große Herbsttitel dieses Jahres und mit dem fing die Show auch an und ich muss sagen, so das Erste, was wir hierzu gesehen haben, hat mich schon wieder gepackt, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen hyped auf dieses Spiel und zwar hat das folgende Gründe. Zum einen sieht das, also ich muss sagen, da muss ich differenzieren. Zumindest bei Nacht sieht das Spiel richtig, richtig toll aus. Also mit der Lichtstimmung, wie es da arbeitet. Ich mag auch, dass es so eine leicht stilisierte Form hat. Also dass es nicht jetzt zu sehr irgendwie in den Realismuskorridor umschwenkt. Und dass man da schon noch so eine eigene Identität im Look erkennt. Auch wenn auch schwächer als vielleicht noch in vorausgegangenen Teilen. Also von mir aus hätte dann ein bisschen mehr sogar noch gerne sein können, weil ich grundsätzlich kein Fan von Looks bin, die irgendwie so Unreal Engine 5 Standard Asset Store-like sind. Insofern, aber das ist fein für mich. Was mich aber vor allem begeistert hat, ist, dass es sich sehr seiner Stärken bewusst ist. Und zwar der Stärken der gesamten Reihe. Weil, ich meine, klar, sie haben jetzt den E-Day hier als Szenario, aber man merkt in der ganzen Levelstruktur, in der Spielstruktur, dass es sich an den alten Teilen orientiert. Weil wir haben ein sehr viel lineareres Abenteuer hier und das ist ja der Gegenentwurf zu Gears of War 5, was ja dann sehr offen wurde und sehr große Bereiche hatte, die dann wiederum zu linearen Bereichen geführt haben. Aber ich muss persönlich für mich sagen, auch wenn ich Gears of War 5, oder Gears 5 hieß es ja korrekterweise nur, auch wenn ich das Spiel mochte, sogar sehr mochte, aber mir gefallen bei Gears of War immer diese linearen Abschnitte am besten. Vielleicht, wo du so ein bisschen größere Bereiche hast auch mal, aber diese Struktur, das ist eher meins, muss ich gestehen. Ich mag es nicht, wenn ich dann irgendwie von A nach B durch große Welten, aber dann ist da auch wieder nix oder hast mal ein, zwei Gegner, die du dann währenddessen beschießt oder so. Das ist nicht so die Stärke des Spiels in meinen Augen. Und Gears of War E-Day hat sich, finde ich, jetzt genau darauf fokussiert. Also wir haben einmal die Stadt, von der ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie die hieß. Ich glaube, Kloon oder Kluna. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas mit K. Auf jeden Fall, diese Stadt wird angegriffen und man bewegt sich dann mit dem Trupp, beziehungsweise mit Marcus Phoenix durch sehr lineare Bereiche. Aber dafür, das ist eben der Vorteil, wenn du etwas linear machst, dafür sieht es halt dann großartig inszeniert aus. Du kannst Dinge richtig timen, das heißt, wenn du einen bestimmten Bereich erreichst, dass dann gewisse Dinge einstürzen oder Gegner plötzlich an dir vorbeisausen oder irgendetwas, was so ein bisschen der Inszenierung der ganzen Präsentation dient. Und diese Stärke können sie halt jetzt hier voll ausspielen, eben weil es ein etwas stringenteres Ding ist. Und ich muss auch sagen, die Action ist wieder richtig, richtig gut. Was mir sehr, sehr früh aufgefallen ist, dass es ein leicht verändertes Deckungssystem gibt. Also selbst bei ganz niedrigen Deckungen kann Markus sich so ein bisschen, ja fast schon hinlegen. Also dass nur so der Kopfbereich quasi aufrecht steht und dass der Rest des Körpers quasi liegend ist. Also hinter so flache Deckung kann man sich jetzt auch verstecken. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Und das erweitert auch nochmal das Deckungssystem, dass du dir Gedanken machen kannst, ah, okay, hier sehe ich jetzt ein bisschen flachere Deckung, da kann ich jetzt auch hinter. Und das ist ein sehr großer Gegenentwurf zu, naja, allen Deckungsshootern, wo du halt immer diese halbhohen Abgrenzung hast, hinter denen du dich dann verstecken kannst. Und das ist jetzt nochmal so eine Ebene, wo du vielleicht dann nicht immer dran denkst, dass du dich ja auch dahinter verstecken kannst, was vielleicht aber auch manchmal notwendig wird und was das Gameplay dann nochmal so ein bisschen verändern kann. Insofern eine kleine Neuerung, die aber sehr, 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 sehr cool ist. Und ansonsten, gehst du vor Action, sah richtig gut aus, sehr schön durchinszeniert, sah, wie gesagt, bei Nacht toll aus, bei Tag, weiß ich nicht, das sah dann mitunter nicht ganz so beeindruckend aus, da macht es dann nicht so viel mit mir und da sieht man dann auch so ein paar, Texturen, die jetzt nicht so sauber aussehen, sag ich mal, also da gefällt mir der Look bei Nacht schon eher, wir werden beide Szenarien aber erleben. Viel Zeit zum Fixen ist da jetzt nicht mehr. Das Spiel kommt am 6. Oktober und von daher denke ich mal, wird das schon so ein Stück weit der finale Look des Spiels auch sein, den wir da jetzt gesehen haben. Aber wie gesagt, spielerisch holt mich das wieder voll ab und der Gore-Faktor ist wieder absolut on top. Also da werden wieder Körper zerteilt, da werden wieder Köpfe abgetrennt. Das spielt das da voll aus. Da ist es nicht zimperlich. Da können wir die volle Breitseite erwarten. Ich kann nur hoffen, dass das Spiel in Deutschland nicht irgendwie gecuttet oder sonst was ist. Das wäre sehr, sehr schade. Aber ich denke mal, da sind wir mittlerweile so ein bisschen weiter, dass man nicht denkt, oh, okay, jetzt haben die Leute da draußen das Bedürfnis, auch Leute zu enthaupten. Sondern das ist man sehr gut abstrahieren kann, dass es einfach ein Spiel ist. Aber gut, das war so ein bisschen mein Highlight. Ich freue mich darauf sehr. Und die große Überraschung war, als es dann am Ende angekündigt wurde, dieses Spiel erscheint exklusiv nur für die Xbox. Also klar, auch PC. Das ist ja einfach auch an Microsoft gekoppelt. Aber konsolenexklusiv. Keine Switch 2, keine PS5, nur für die Xbox. Und das ist so der erste Schritt, dass man gemerkt hat, okay, sie wollen jetzt das Exklusivspiel wieder aufnehmen, was man ja jahrelang und gerade zuletzt ja auch komplett irgendwie aufgegeben hat. Und sie wollen wieder zur Exklusivität zurück. Und ich finde, das macht bei Gears of War E-Day voll Sinn. Ich finde, das ist eine sehr smarte Geschichte, weil es ist so ein Titel, diese Blockbuster-Dinger, das ist ja etwas, was die PlayStation auch groß macht und was das Publikum auch möchte und was es fordert und woran die auch Spaß haben. Und dass du so einen Titel dann auf der Xbox hast, der schon ein bisschen so den Need auch entwickelt, zu sagen, boah, also da hätte ich dann schon gerne eine Xbox für, das sehe ich bei dem Ding auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen, clevere Entscheidung. Wir müssen aber später über noch eine Entscheidung sprechen, in dem Zuge, die weniger clever war. Wir haben nach Gears of War E-Day, ich glaube, das Segment ging so 6-7 Minuten, was mich ein bisschen überrascht hat, dass das so lange ging, weil man ja eh schon wusste, es gibt danach einen eigenen Showcase. Ich denke mal in der Erwartung, dass sich den dann eher nur die Fans angucken und nicht mehr die große, breite Masse. Gab es dann Fable zu sehen mit einem Trailer, in dem man eher so ein bisschen die Antagonistin gesehen hat. Das war eher so ein Vibe-Trailer, würde ich sagen, weil der Trailer hat einen sehr dunklen, einen sehr düsteren Touch und das ist ein sehr krasser Gegenentwurf zu den anderen Trailern, die man bisher gesehen hat, weil die ja eher auf so dieses ne, lustige, humorvolle, teilweise ein bisschen das Kampfsystem, teilweise ein bisschen die Welt, dass sie das ein bisschen beleuchtet haben. Und das war jetzt eher so ein Vibe-Trailer, der sehr, sehr, sehr düster war. Und wir haben auch ein Release-Datum bekommen, nämlich den 23. Februar. Das Spiel wurde ja verschoben, ich denke mal, einfach um eine differenzierte Pipeline zu haben, ne? Dass du jetzt sagen kannst, wir bringen jetzt im Sommer Halo, dann im Herbst Gears of War und damit wir dann mit dem neuen Jahr durchstarten mit Fable. Ich denke mal, dass das so ein bisschen der Gedanke war, dass sich das gegenseitig nicht allzu sehr torpediert. Fand ich einen okayen Trailer, war halt für den Vibe, fand ich mal ganz interessant, so das von der Seite beleuchtet zu bekommen. Wir haben aber einige Tage danach noch einen umfangreichen Fable-Trailer bekommen. Also den muss man jetzt ein bisschen gesondert vor diesem Showcase sehen, wo die Welt und das Moralsystem vor allem von Fable beleuchtet wurde. Und ich muss sagen, inhaltlich gefällt mir das ganz gut, was sie damit machen. Das geht ja weniger von diesem Gut versus Böse, sondern auch, dass es so ein bisschen Mittelwege gibt, wie Leute auf dich blicken können, wenn du gewisse Dinge tust. Und darauf geht dieser Trailer sehr gut ein. Ich kann nur raten, wer sich irgendwie für Fable interessiert, sich das mal anzugucken. Ich werde das jetzt nicht im Detail besprechen, weil das ein 30-Minuten-Brocken war, der wirklich sehr viele Einzelheiten bespricht, wie die Welt irgendwie auf dich reagiert, dass wenn du bestimmte Dinge machst, wenn du jetzt vermeintlich gute Taten machst, dass die meisten das auch gut auffassen werden, aber nicht alle, weil es immer gegensätzliche Interessen auch in dieser Welt gibt von verschiedenen Gruppen und dass man sich denen mehr annähern kann oder so auch ein bisschen distanzieren kann. Und das gefällt mir von dem Gedanken her ganz gut. Was mir nach wie vor absolut nicht gefällt, ist der ganze Look. Ich finde, das sieht sehr unpersönlich aus, sehr generisch, sehr langweilig, weil alles auf dieses Realismus-Ding getrimmt ist. Und ich kann diesen Realismus-Look einfach auch irgendwie nicht mehr sehen, weil das alle großen Spiele irgendwie mittlerweile machen. Und das sieht so langweilig aus, weil alles so gleich aussieht. Und dann habe ich mir im Nachgang nochmal Fable 2 angeguckt und ich finde, das sieht viel geiler aus. Klar sieht das rougher aus, weil manche Texturen auch ein bisschen matschig sind, weil manche Animationen so ein bisschen klankier aussehen. Aber ich mag es trotzdem mehr. Ich gucke mir das lieber an, weil es einfach eine eigene Persönlichkeit hat. Ich kann irgendein Haus sehen und weiß, ah ja, das ist Fable 2. Wenn ich ein Haus im neuen Fable sehe, könnte ich auch denken, boah, das können jetzt 30 andere Spiele auch sein, weil alles so gleich aussieht. Ich sehe in Fable eine Figur und weiß, oh ja, das ist Fable. Klar, wenn ich hier eine Haarpartie sehe oder sowas, keine Ahnung, könnten auch 50 andere Spiele sein. Und das ist jetzt nicht mal so ein Unreal Engine 5 Ding, sondern weil es mit der Engine gemacht ist, die auch Forza benutzt. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Forza Tech hieß sie, glaube ich, die Engine. Aber sie haben es darauf getrimmt, dass es trotzdem wie Standard Unreal Engine 5 aussieht. Also ich mag den Look wirklich nicht. Wer sich an so Standard 0815 Realismus-Look, weil klar, du hast viele Details, du hast sehr genaue Texturen, du siehst jede Naht und hast ja nicht gesehen. Aber da sind wir ja, an dem Punkt sind wir ja schon seit 10 Jahren bei Videospielen. Das ist ja keine Neuigkeit mehr. Ich finde, es sieht halt sehr identitätslos aus. Und das stört mich. Ich gucke dieses Spiel an und ich verspüre keine Emotionen, weil alles so gleichgewaschen aussieht. Und das stört mich tatsächlich. Ich bin nach wie vor nicht gehypt auf dieses Spiel. Ich bin einfach gespannt, weil ich natürlich hoffe, dass es mich inhaltlich abholt, weil optisch, da werden wir nicht mehr zusammenkommen. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Aber wenn es mich inhaltlich abholt, dann bin ich dabei. Und da bin ich auch halt noch ein bisschen zurückhaltend. Ich mag zumindest, was sie so mit dem Moralsystem hier versuchen. Ich habe halt ganz große Fragezeichen, wie spielt sich das Kampfsystem? Spielt sich das gut? Ist das flüssig? Also da hat man jetzt auch so ein paar Elemente in den Trailer gesehen, die ich sogar ganz gut fand. Aber auch, um eine Sache aufzugreifen, wo ich wirklich hoffe, dass das niemals so passiert. Und zwar war in diesem Gameplay-Dings, was sie im Nachgang gezeigt haben, eine kurze Kampfsequenz. Und die Gegner standen einfach nur in der Gegend rum. Die haben nicht reagiert. Also klar, wenn du jetzt gegen eine Person gekämpft hast, dann hat der auch sowas versucht, wie zu kämpfen. Aber dann hast du 2, 3 Gegner drumherum und die warten wirklich, selbst wenn der Kampf dann mit der einen Person 20, 30 Sekunden dauert, die tun nichts. Die stehen einfach dumm in der Gegend rum. Und selbst wenn du den einen dann besiegt hast, stehen die trotzdem weiter drumrum. Die reagieren überhaupt nicht. Die haben erst reagiert, als du aktiv den Kampf angenommen hast. Vor allem der Kontext, nicht du warst hier der Aggressor, oder naja, ich sag mal, wenn ihr euch das anguckt, die Gegner wollten zuerst auf den Hauptcharakter drauf, um ihn zu stellen. Aber die stehen da nur, die machen gar nichts. Und ich dachte mir so, boah, also das darf aber niemals so im Spiel drin sein. Das ist ja furchtbar. Wo ist denn da die Herausforderung? Also, wenn die einfach nur rumstehen und dann greifst du die an und der Rest steht einfach so, als, weiß ich nicht, als würde die gerade auf ihre Brötchen beim Bäcker warten. Also, ich hoffe, dass das wirklich so ein Ding ist mit dem Schwierigkeitsgrad, dass das einfach jetzt für die Demo, um einfach so nur die Features zu beleuchten, auf ultra leicht gestellt war und dass man das halt auch auf normal spielen kann. Aber wenn das so einen einheitlichen Schwierigkeitsgrad hat, oh boy. Oh boy, das könnte eine Vollkatastrophe werden. Aber das muss denen ja selber auffallen. Dass das keinen Spaß macht so. Wenn man da einfach nur zwei Hiebe setzt und den Gegner tot und der Rest steht drumherum und guckt sich das an. Also ja, da hoffe ich wirklich, dass das einfach nur für die Demo war. Und das kann durchaus sein, dass das so ist. Weil das gerne mal gemacht wird, um einfach zu zeigen, hey, so das sind unsere Spielelemente. Und dass man da jetzt nicht die große Herausforderung mit einbauen will. Wie gesagt, ich bin noch skeptisch. Es gibt Dinge, die mir dran gefallen. Es gibt Dinge, die mir noch große Sorgen bereiten. Ich warte einfach mal ab. Ja, gleiches gilt auch für das nächste Spiel, was dann gezeigt wurde. Halo Campaign Evolved. Möchte ich auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, so tief drauf eingehen. Ich fand jetzt diesen Trailer sogar noch ganz okay, was den Look angeht. Aber auch da, es wurde im Nachgang eine 30-Minuten-Demo gezeigt. Und da hat es mir wieder nicht so wirklich gefallen, weil wir wieder eine unstilisierte Form bekommen und wieder dieses Standard-Asset-Realismus-Ding bekommen. Auch das, also ich glaube, du könntest alle Spiele in einen Topf schmeißen und einfach so ein Grasbüschel zeigen. Du könntest nicht mehr sagen, aus welchem Spiel überhaupt stammt, weil das einfach vielleicht immer sogar derselbe Grasbüschel ist, der durch 100 Spiele mittlerweile gereicht wird. Auch Halo Campaign Evolved sieht wirklich, wirklich seelenlos aus. Spielerisch, naja, ist halt Halo. Also da warte ich halt schon, dass es top-notch ist. Und selbst wenn sie einfach nur das Gameplay copy-pasten, wäre es ja schon großartig. Insofern, da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt weniger Sorgen, dass das schlecht wird. Also das wäre eine große Überraschung. Also das wäre schon ein großes Fragezeichen, wie man das überhaupt schaffen kann, weil man halt sehr, sehr konkrete Vorlagen hat, wie ein gutes Halo spielerisch auszusehen hat. Insofern, ich erwarte einfach mal, dass das spielerisch tatsächlich gut wird. Wie gesagt, Look finde ich auch wieder absolut langweilig. Und meine Meinung zu diesem ganzen Ding ist halt, dass es absolut unnötig ist. Also dieses Spiel ist wirklich unnötig. Wir haben ja die Master Chief Collection und wir haben dort schon eine überarbeitete Form von dem ersten Teil, der ja schon mal eine überarbeitete Form bekommen hat. Also, dass wir da jetzt die vierte Version des Spiels haben, finde ich relativ unnötig. Und vor allem, weil ich sie nicht mal besonders toll finde. Klar, wenn man jetzt möchte, dass alle diesen 0815 Standard-Realismus-Look bekommen, dann ist man natürlich hier richtig aufgehoben. Ich finde es halt, wie gesagt, relativ langweilig und muss halt sagen, die Leute hätten halt mit der Master Chief Collection das viel bessere Angebot bekommen. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum dieses Ding so positiv aufgenommen wird. Weil, stellt euch mal vor, ihr hättet für vielleicht 29,99, von mir ist sogar 39,99, auf allen Plattformen die Master Chief Collection bekommen, anstatt Campaign Evolved. Ihr hättet für weniger Geld mehr Spiele bekommen, weil ihr hättet automatisch Teil 1, Teil 2, welcher ja auch komplett neu gemacht wurde, Teil 3, Teil 4, Teil ODST, Teil Reach. Also, was für ein geiles Package. Das ist so geil. Und was für so wenig Geld. Plus, dass ihr diesen krassen Multiplayer habt, wo alles mit drin ist und der ja auch immer noch gezockt wird und einfach das Wunsch, dass das Rundum-Sorglos-Paket ist für Halo-Fans. Also, und dass da nicht mehr aufgeschrien wird, also auch aus der PlayStation-Bubble, sondern dass es dieses Remake gibt, was ja obviously dazu da ist, dass Leute viel mehr Geld bezahlen für viel weniger Inhalt, weil du hast ja dann nur noch ein Spiel statt die ganze Collection. Ja, verstehe ich nicht, dass man da so milde ist und eigentlich sogar noch erfreut ist, dass das kommt. Weil, wie gesagt, ich finde es unnötig. Ich fände es viel, viel cooler gewesen für die Leute, hätten sie die Master Chief Collection bekommen. Da hättest du die ganze Palette einmal an Halo-Spielen. Ich glaube, Halo 5 ist nicht drin. Aber gut, sei es drum. Insofern, das wäre der bessere Deal. Ich finde es unnötig, aber werde es natürlich spielen, weil ich ja irgendwie alles spiele. Es gab auch einen neuen Trailer zu Resonance: A Plague Tale Legacy, dem Spin-off von der Plague Tale-Reihe. Und auch das, ich wiederhole mich, auch das Spiel sieht genauso aus wie alle Spiele, die davor gezeigt wurden. Hat den exakt gleichen Look. Spielerisch, muss ich sagen, wird das, glaube ich, ein bisschen actionreicher, dieses Plague Tale, weil die Plague Tale-Reihe ja durchaus auch so ein bisschen Puzzle und Stealth orientiert war. Und dieses Spin-Off, was ja auch in einer ganz anderen Welt spielt, weil es ja in Griechenland ist und jetzt nicht mehr so im mitteleuropäischen Teil, dadurch bekommt es erstmal vom Setting so einen neuen Touch und ich muss sagen, auch spielerisch machen sie da ein bisschen was anderes und wird wahrscheinlich eher so ein Uncharted und modernes Tomb Raider-Ding. Was heißt modernes Tomb Raider-Ding? Also dieses seit dem Reboot, die drei Teile mit Shadow of the Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider, erinnert mich eher daran. Ich bin aber trotzdem gespannt auf dieses Spiel. Ich bin jetzt nicht unfassbar hyped, weil dafür habe ich jetzt zu wenig Liebe gegenüber der Plague Tale-Reihe. Also ich finde sie gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da krasse Emotionen mit habe. Ich bin einfach gespannt, was sie damit machen. Und hoffe, dass es auch so eine eigene Identität hat, weil ich habe irgendwie so gerade ein bisschen das Gefühl, sie haben sich so ein paar, ne, wie gesagt, so Tomb Raider und Uncharted, so ein paar Sachen da zusammen gebaut und halt ein bisschen Sachen aus der Plague Tale-Reihe und das halt in einen Topf geworfen und irgendwie so diese Standardsachen damit reingenommen. Kommt für mich auch sehr drauf an, was sie storytechnisch damit machen. Also was machen sie erzählerisch? Wie cool ist die Hauptcharakterin? Und generell, was begegnest du da so für Figuren im Spiel? Da habe ich noch sehr viele Fragezeichen. Erscheint am 27. August, das ist die Gamescom-Woche, was für mich natürlich dann maximal ungünstig ist. Insofern werde ich es wahrscheinlich nachholen. Achso, Halo Campaign Evolved erscheint übrigens 28. Juli, also auch nicht mehr so lange. Und ich denke mal, das ist halt so ein bisschen dieses, wir wollen nicht mehr in den September, Oktober rein, weil der schon so full ist und wir wollen auch nicht in November, weil da GTA rauskommt. Deswegen erscheint das jetzt wahrscheinlich alles schon ein bisschen früher. Über Persona 4 Revival möchte ich gar nicht so viel sprechen, weil ich mit der Persona-Reihe persönlich nichts zu tun habe, aber die gerne nochmal irgendwie nachholen möchte. Insofern habe ich da keine Gefühle mit, möchte es aber sehr, 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 sehr gern irgendwann mal anfangen. Ist halt ein großer zeitlicher Brocken und da muss ich dann gucken, wann ich mal den Rahmen dafür habe, mir das zu geben. Was dann aber gezeigt wurde, das ist wieder was sehr Kontroverses. Und zwar hat man nach ganz, 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 ganz vielen Jahren endlich mal das erste Mal was zu State of Decay 3 gesehen, dem Zombie-Survival-Spiel von Xbox. Und die ersten beiden Teile fand ich ganz gut. Also ganz gut fasst es sogar am besten zusammen. Ich fand sie ganz gut und hab immer gesehen, da steckt eigentlich mehr drin. Das hat eine gute Base, das hat Potenzial, da könntest du noch mehr draus machen. Und das ist, glaube ich, immer so das Versprechen mit der State of Decay-Reihe gewesen. Dieses, da ist eine gute Base, aber da ginge noch mehr für das ultimative Zombie-Survival-Ding. Und jetzt kam State of Decay 3 und das sah nicht besonders toll aus. Also ich habe das Gefühl, das ist exakt das Gleiche. Das ist wieder dieses, du hast eine gute Base, aber es ist nicht diese ultimative Zombie-Survival-Erfahrung. Und auch optisch, das sah, also hätte mir jemand gesagt, hey, das ist einfach Teil 2 remastered, ich hätte es geglaubt. Also Teil 3 sieht jetzt nicht wirklich viel besser aus und hat jetzt auch spielerisch da irgendwie nichts gezeigt, wo ich sage, boah, also das denkt jetzt mal nochmal die Reihe ganz anders. Oder das wird jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Jetzt haben sie dies und das und jenes reingebaut, was die ganze Spielstruktur nochmal auf ein neues Level hebt. Aber da sehe ich überhaupt nichts von. Und dann wurde auch im Nachgang auch ein Interview veröffentlicht. Also da dachte ich auch erst, okay, so wie sie es bei Fable und Halo gemacht haben, das ist so 30 Minuten Gameplay. Nee, sie haben einfach ein 30 Minuten Interview rausgehauen. Und das steckt natürlich auch sehr viel voll mit so Klischee-Aussagen, die jetzt sehr nichtssagend sind. Also die jetzt gar keinen Eindruck mit mir vermitteln, okay, das haben sie jetzt konkret wirklich umgesetzt und das macht jetzt was mit der Reihe, was ich noch nie gesehen habe. Das war sehr viel, Standardsprech, muss ich sagen. Und insofern, State of Decay 3 hat mich eher enttäuscht, weil da hatte ich wirklich auch die Erwartungshaltung, dass man jetzt mal ins obere Regal greift und wirklich mal dieses Zombie-Spiel draus macht, wo ich sage, yo, das ist es. Das ist es jetzt. Da habe ich Bock drauf. Habe ich jetzt nicht gesehen. Erscheint 2027. Ich werde es wahrscheinlich sicherlich auch spielen, aber hat nicht viel mit mir gemacht. Und was ich sehr überraschend fand, erscheint nicht exklusiv für Xbox. Also generell auch Fable, Halo, das sind auch zwei Sachen, die weiterhin für die PS5 kommen werden. Und auch das neu angekündigte State of Decay 3 erscheint nicht exklusiv für die Xbox, wo ich mir dann schon so dachte, okay, also wenn ihr mit der Xbox-Marke irgendwie was machen wollt, dann müsst ihr auch irgendwas davon wieder für Xbox exklusiv machen. Weil du hast jetzt mit Halo und Fable zum Beispiel ganz, ganz große, wichtige Releases und State of Decay 3 sollte ja auch so einer werden, wobei ich jetzt nicht mehr so richtig dran glaube. Aber jetzt hast du da ganz große, wichtige Releases mit bekannten Marken auch und dann kommen die nicht exklusiv für Xbox. Da habe ich schon diese Exklusivstrategie in diesem Showcase schon hinterfragt und nicht mehr verstanden, ehrlich gesagt. So, dann kam wieder ein kurzes Segment mit so Live-Service-Kram, mit Sea of Thieves. Sie machen da jetzt, dass du eigene Sachen erstellen kannst, also dass du sehr viel mit Editor arbeiten kannst und das ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich das interessanteste Update, was ich jemals zu diesem Spiel gesehen habe und auch wenn ich es nicht aktiv spiele, aber dass du jetzt hier ganz viele Sachen mit erstellen kannst und in dieses Spiel einbauen kannst, also dass User-Generated Content hier ein großes Element wird, das kommt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zu spät, aber macht das Spiel so interessant wie noch nie, weil Leute jetzt einfach Sachen createn können, in das Spiel einbauen und dadurch wird es so vielseitig wie noch nie. Und das finde ich eine sehr coole Neuerung und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mir denke, boah, ich hätte jetzt wirklich mal wieder Bock, dieses Spiel zu spielen, einfach weil es das nochmal auf so eine neue Ebene haut. Erscheint noch diesen Sommer das Update und dürfte, glaube ich, das Spiel nochmal interessanter machen. Das Spiel, was vielleicht so ein bisschen untergegangen ist in diesem ganzen Showcase, weil es ja auch schon mal gezeigt wurde, aber ein Titel ist, worauf ich mich unfassbar freue, ist Metro 2039. Das hat nämlich einen Gameplay-Trailer bekommen, der sehr toll aussah. Der sah wirklich gut. Also wir haben so ein bisschen das Konstrukt der Geschichte präsentiert bekommen, also dass wir so eine neue politische Ordnung hier präsentiert bekommen, die so ein bisschen an die, ja, ich würde sagen, Dritte Reich-Propaganda ist auch so anlehnt, dass es sich ein bisschen daran orientiert, dass dort so eine neue Ordnung aufgebaut werden soll. Ich denke mal, dass man wahrscheinlich so ein Widerstandskämpfer innerhalb dieser Metro-Welt sein soll. Und das ist ein Szenario, was ich mir grundsätzlich als sehr spannend vorstellen kann. Ich hoffe nicht, dass es dann am Ende dieses Homefront-Revolution-Ding wird, dass du dann einfach so Basen hast, die du dann infiltrieren kannst, weil das Wort höre ich auch schon seit 15 Jahren immer in Spielen und das lockt mich dann auch nicht hervor. Aber das war jetzt so gar nicht der Fokus des Spiels, sondern wirklich so die Kern-Gameplay-Elemente, klar, Shooting-Passagen und die Monster, die es ja auch darin gibt. Und das sieht richtig, richtig toll aus. Die Stimmung ist großartig, es sieht optisch richtig toll aus. Aber es erscheint nicht mehr dieses Jahr, wie ursprünglich angekündigt, was mich aber auch jetzt nicht überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses Spiel noch in diesem Jahr erscheint. Es kommt 2027 raus und zwar am 27. Februar. Und ich freue mich darauf, das sieht richtig toll aus. Und Metro 2039 könnte sich auch so ein bisschen wieder an Teil 1 und 2 orientieren, weil Exodus ja durchaus dann so die Weiten der Welt als Mittelpunkt hervorgehoben hat, seiner Spielstruktur. Und 2039 könnte wieder so einen Schritt zurückgehen, was ich sehr, 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 sehr begrüße, weil nicht, weil ich das in Exodus nicht mochte, aber ich wäre dessen überdrüssig, das jetzt nochmal zu haben. Und deswegen finde ich dann gut, so ein, ja, vielleicht so einen Mittelweg zwischen beiden Welten da irgendwie zu haben. Und deswegen sehr, 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 sehr schöner Trailer jetzt auch nochmal. Es gab dann noch ein Highlight und ein anderes Highlight, was ich sogar noch vorweggreifen möchte, weil ich das ja recht chronologisch jetzt runtergearbeitet habe, aber ich werde es ab jetzt so ein bisschen offener machen. Und zwar Bad Magpie. Man spielt eine kleine Elster durch ein Spiel, das sieht so schön aus, wirklich. Und wenn du diese 20 Einheitsbrei-Spiele vorher gesehen hast, mit Realismus-Look und hast du nicht gesehen. Und dann guckst du dir das an und das sieht so toll aus. Das sieht so bunt, so kreativ, so handmade alles aus. Und dann spielst du so eine kleine Elster und das erinnert sehr an Untitled Goose Game. Weil du bist diese Elster und sie ist unfassbar tollpatschig und hinterlässt halt nicht bewusst, sondern eher, ja, aus Versehen ein absolutes Chaos. Und das ist ein unfassbar toller Humorfaktor, der da halt mit drin spielt. Aber auf der anderen Seite hast du so ein emotionales Ding auch. Weil dann hast du diese herzzerreißende Szene, wo sie auf eine Klippe zurennt, aber das gar nicht so richtig wahrnimmt, weil sie die Schatten der anderen Vögel sieht, die über ihr fliegen. Und die die fliegen halt immer weiter und dann steht die kleine Elster vor der Klippe und die Vögel können halt weiterfliegen, aber sie nicht, weil sie nicht weiterfliegen, also weil sie gar nicht fliegen kann. Und dann zwitschert sie so ganz verzweifelt hinterher und das war so, ach, so süß irgendwie. Und da muss ich sagen, da freue ich mich richtig, richtig drauf. Das sieht richtig toll aus. Sehr, sehr abgefahren, sehr, sehr emotional, aber vor allem ist es ein bisschen einzigartig. Und das Spiel kommt 2027 für PC und Xbox. Ich weiß gar nicht, ob es auch für PS5 angekündigt wurde. Generell war das mit den Logos ein bisschen verwirrend. Sie haben das, glaube ich, nur bei den Xbox-exklusiven Spielen gezeigt, das Logo. Also wenn auch etwas für PS5 rauskommt. Aber bei den Dritthersteller-Dingern dann nicht. Da war das irgendwie nicht so das Thema. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch für andere Plattformen kommt, aber auf jeden Fall 2027. Nach ein paar anderen Sachen kam dann nochmal eine ganz, ganz große Überraschung für mich, eine, auf die ich mich sehr freue. Und zwar kriegen wir ein neues Hellblade. Aber das neue Hellblade heißt nicht Hellblade, sondern einfach nur Senua. Ninja Theory bringt ein neues Senua-Spiel und zwar 2027. Und das kommt für mich komplett out of nowhere, weil Hellblade 2 ist ja noch gar nicht so alt. Das erschien ja 2024 und jetzt bekommen wir hier schon einen Trailer für das nächste Spiel geboten und vor allem nicht einfach nur den nächsten Trailer, sondern sie scheinen wirklich auf die Dinge gehört zu haben, die an Teil 2 kritisiert wurden. Und zwar wurde ja hauptsächlich kritisiert, dass du in der Umgebung, also dass es halt sehr gleich aussieht und zum anderen, dass es spielerisch halt kaum was macht, also dass das Gameplay halt irgendwie gefehlt hat. Und wir haben in diesem Trailer zu Senua sehr viel Gameplay bekommen und auch sehr andersartiges Gameplay, was wir so noch nicht aus der Reihe kennen. Und da muss ich sagen, wow, ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt, nach diesen 2 Jahren schon, aber das sieht richtig toll aus. Ich meine, klar, sie haben das Charaktermodell, sie haben andere Charaktermodelle, sie haben die Texturen dafür, sie können jetzt mit dem, wie Hellblade 2 aussah, ja grundsätzlich sehr konkret auch weiterarbeiten, weil Hellblade 2 sah ja herausragend aus. Und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich leichter, mit dem Fundament ein neues Spiel zu machen. Und da muss ich sagen, wenn es genau an den Stellschrauben arbeitet, die Teil 2 ja offen gestanden auch hatte, und das wirkt so, dann wird das vielleicht das, was ich mir von Hellblade 2 erhofft habe. Und das sah richtig toll aus. Ich freue mich da wirklich drauf. Nach ein paar Live-Service-Updates und DLC noch für Doom kam dann ein Spiel, was wieder sehr, sehr kontrovers wird. Und zwar, es wurde ein neues Crazy Taxi angekündigt. Und ich habe mich wirklich, als ich das geguckt habe, gefreut. Neues Crazy Taxi. Kein Remaster, kein Remake, kein Port, kein Collection, whatever. Einfach neues Crazy Taxi. Und es heißt World Tour. Das heißt, du hast auch ein Koop-Element wahlweise im Spiel. Das heißt, du kannst das natürlich völlig für dich erkunden, aber du kannst auch mit einem Kollegen einfach durch diese Welt brettern. Und da habe ich so Bock drauf. Aber meine Vorfreude wurde mir komplett genommen. Und zwar, weil dieses Spiel sehr massiv auf Gen-AI setzt. So, Gen-AI ist nicht gleich das, was man immer unter AI versteht, sondern das ist jetzt nicht einfach, automatisiert ein Prozess damit, sondern Gen-AI ist ja, dass die AI Assets von Grund auf erstellt. Das heißt, du tippelst da rein, mach mir mal ein Auto, mach mir mal eine Energy-Dose, mach mir mal eine Hausfassade. Schwupps, hast du eine Hausfassade. Und das soll hier wohl sehr massiv von Sega angewendet worden sein. Und dafür wird es gerade auch öffentlich gut kritisiert und ich hoffe auch noch viel mehr kritisiert, weil da habe ich keinen Bock drauf. Wenn es jetzt wirklich so losgeht, dass jetzt die ganzen Assets auch so mit AI einfach erstellt werden, dann fucking stell doch einen Typen an, der die selber macht. Dann sieht das A nicht generisch aus. Zweitens bringt es nicht den ganzen anderen Kram mit, der noch so damit einhergeht, sprich Ressourcenverbrauch und keine Ahnung, und dass wir 6.000 Euro für die nächste Konsole bezahlen müssen, weil die alle durch die Decke gehen, die Preise, oder dass ein Steam Deck mittlerweile fast 1.000 Euro kostet. Das wäre ganz cool. Und dann stell doch einfach einen Typen ein, der das macht. Warum machst du dann so eine generische Scheiße damit? Verstehe ich nicht. Also das hat mir sehr, sehr, sehr die Freude getrübt. Und da muss ich echt sagen, finde ich schade, dass man das macht, und das Spiel soll 2027 erscheinen. Ich hoffe, dass man am Ende sagt, okay, wir schmeißen das doch raus und wir machen das dann doch irgendwie handmade, weil wir reden über fucking Crazy Taxi. Das ist jetzt kein Witcher 3, wo du 6 Trillionen Assets hast, die du irgendwie erstellen musst, wo man vielleicht noch darüber argumentieren könnte, ob man nicht vielleicht das ein oder andere, weil irgendwie Deadlines und wir kriegen das nicht anders hin, wo man, gut, dann kannst du immer noch einen Publisher blamen, aber nicht mehr die Entwickler, aber wir reden über ein fucking Crazy Taxi. Wieso hast du das nötig, so das in so einem Spiel noch zu machen? Aber du kannst ja wirklich jeden hinsetzen, der das macht. Das ist ja kein riesiger, gigantischer Aufwand, der da auf dich einherprasselt. Also klar, ich würde es auch bei einem Spiel wie Witcher verurteilen, aber dass die Tatsache, dass es noch so ein relativ kleines Spiel ist, macht es für mich nochmal schlimmer. Also es wäre nicht besser, wenn ein Witcher das macht, sondern die Tatsache, dass Crazy Taxi macht, macht es noch schlimmer, finde ich. Und das stört mich und ich würde mich so gerne auf dieses Spiel freuen, weil ich habe mich wirklich darüber gefreut, dass man sich da mal traut, was Neues zu machen. Und dann sowas hat mir sehr viel genommen, muss ich sagen. Die Ankündigung, auf die ich mich aber dann wieder gefreut habe, und zwar auf die ich mich jetzt auch im Nachgang noch freuen kann, ist Magicians The Devil's Deal. Und das hat mich so ein bisschen an Dishonored tatsächlich erinnert, weil wir spielen einen Magier und du hast dann sehr verrückte Elemente, wie du auch deine Zauber anwenden kannst, das teilweise einmal komplett die Welt über Kopf dreht und so, dass du gegen Dämonen kämpfst oder so und dass du dann verschiedene Magietechniken anwenden kannst. Das sah sehr, sehr, sehr cool aus, hat auch einen sehr coolen Stil, von dem ich immer noch nicht so richtig weiß, wo der herkommt, aber mich trotzdem an irgendwas erinnert, aber ich kann nicht so richtig sagen, woher ich den kenne. Aber Magicians war so eine Out-of-Nowhere-Ankündigung, auf die ich mich sehr, 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 sehr freue. Und das sieht richtig, richtig cool aus. Das sieht sehr kreativ aus, auch im ganzen Kampfsystem. Dass es da mal auch so Zaubersprüche anwendet, die jetzt nicht so sind, einfach Angriffszauber, Feuer, Eis, hast du nicht gesehen. So, das haben wir jetzt in allen Generationen schon 30.000 Mal gesehen. Sondern wirklich mal was sehr, sehr Kreatives macht. Und wie gesagt, dazu noch toll aussieht. Da bin ich gespannt, kommt 2027, ist von Focus, von daher, das ist auch so ein bisschen Wundertüte, da kann mal ein Banger kommen, da kann aber auch sehr 6 von 10 Kram rauskommen, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber von dem, was mir gezeigt wird, das muss ich sagen, yes, sehe ich mich. So, wir kommen langsam so zum Ende des Showcases. Ich möchte noch ganz kurz einwerfen, wir haben ja auch schon einen Trailer zu Castlevania gesehen, dem neuen, wo ich im ersten Schritt gar nicht so viele Gefühle zu hatte. Aber dann haben sie jetzt diesen neuen Trailer gezeigt und der sah nochmal so viel besser aus. Holy shit, ich bin auch gar nicht so der große Castlevania-Fan, weil das letzte Mal, dass ich einen Teil gespielt habe, es war für Nintendo DS. Aber das hier, oh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was jetzt groß anders war. Aber irgendwie vielleicht die Spielelemente oder die Spielszenen und Umgebungen, die sie gezeigt haben, die fand ich hier nochmal besser, nochmal interessanter. Und ich muss auch sagen, so mit dem Stil, weil mich das ja so ein bisschen abgeschreckt hat am Anfang, ich bin jetzt irgendwie wärmer damit geworden. Ich weiß nicht warum. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber ich habe diesen Trailer gesehen und habe mir gedacht, hell yeah, ich habe Bock auf Castlevania. Ich meine, das Problem ist halt, es kommt am 15. Oktober, dann, wenn irgendwie auch alle Spiele erscheinen. Aber ich versuche, das zu covern. Das sieht echt gut aus. Wird wahrscheinlich auch ein Brocken, wird wahrscheinlich auch super schwierig, aber ich habe Bock drauf, wirklich. Das sieht irgendwie sehr, sehr interessant aus. Und da stecken ja auch die Leute hinter, die zum Beispiel auch Dead Cells gemacht haben. Das heißt, da kann man auch was erwarten. Dass da nicht einfach nur Castlevania draufsteht und dass man jetzt nicht einfach nur tolle Trailer bekommen hat, sondern dass das auch inhaltlich eine runde Sache wird. Und da bin ich sehr, also ich bin mir sicher. Ich glaube, das wird ein Banger. Ich glaube, das wird so ein richtig gutes Ding. Ein tolles Metroidvania, ja, obwohl es ja eigentlich, ne, ist ein gutes, das ist auch wild, ne, das ist ein gutes Castlevania, was ein Metroidvania ist. So. Aber ich freue mich drauf. Und dann wurde das Spiel gezeigt, was ich für das Schönste halte, was wir auf diesem ganzen Showcase gesehen haben. Nämlich Vivarium. Und Vivarium ist irgendwie so ein Ding, da musste ich sofort an so diese, oder es ist sehr angelehnt an diese 80 oder diese alten Animes einfach. So Heidi, die Kickers, so dieser Stil wurde einfach aufgegriffen. Und deswegen, ich habe das gesehen und dachte mir, wow, ich empfinde gerade nostalgische Gefühle für ein Spiel, was ja noch nie erschienen ist. Aber das sieht so, so toll aus. Es ist so wunderschön. Und ich weiß nicht mal so richtig, was man in diesem Spiel macht, aber es scheint so ein bisschen einfach Adventure zu sein, was sich sehr darauf fokussiert, so die Figuren, die Welt, die Umgebung im Vordergrund zu halten und was die Leute so bewegt in dieser Welt. Und das reicht mir. Das reicht mir völlig. Das Spiel wird so ich lehne mich zurück, ich genieße es, ich sauge es in mich auf und genieße es einfach. Und die ganze Musik, die da drin ist, das ist so toll. Also wer das nicht toll findet, weiß ich nicht. Da fehlen mir dann die Worte. Das ist so eine tolle Hommage an diese alten Anime-Dinger. Da freue ich mich unfassbar drauf. Das sieht so unfassbar gut aus. Ich weiß gar nicht, wann das erscheinen soll. Ich glaube, nächstes Jahr erst. Insofern müssen wir uns da ein bisschen gedulden, aber da warte ich sehr gerne drauf. Wir haben dann eine sehr, sehr große Überraschung gesehen, nämlich Persona 6 kam mit einem Teaser-Trailer daher und Persona-Fans dürfen sich freuen. Persona 5 wird endlich in Rente geschickt. Man darf sich auf ein neues Persona freuen nach so, so vielen Jahren. Und das freut mich natürlich für die Fans. Ich, wie gesagt, habe noch keinen Teil der Reihe gespielt und möchte das auch gerne, gerne noch nachholen. Ich werde bis zum Persona 6 Release diese Teile auch nicht aufgeholt haben, weil dafür sind die einfach viel zu groß. Aber ich fand Persona 6 jetzt vom Teaser-Trailer unfassbar interessant. Du hast zwar nicht viel gesehen, aber der ganze Stil ist so düster, das kenne ich von der Reihe gar nicht. Und wenn sie da mal so einen anderen Turn nehmen und das jetzt, wenn man das jetzt so als Vibe-Trailer richtig verstehen kann, dann nimmt das eine Wendung, die ich super interessant finde. Weil du hast so eine Kamerafahrt über einen gefüllten, also wirklich, da waren so viele Gräber, so einen Friedhof gesehen, sehr viele schnelle Cuts, die sehr verstörend aussahen, mit so ein paar Noise-Effekten und alles sehr düster, sehr, sehr creepy und viele Schatten. Das sieht sehr, sehr interessant aus vom Vibe. Und da bin ich auch gespannt, wenn sie dann mal ein bisschen mehr zu zeigen. Und es, ja, es macht so viel in mir, dass ich mir denke, ah, komm, du musst doch jetzt endlich mal Persona irgendwie spielen. Weil da willst du doch auch mal Teil dran haben an dieser Reihe, die ja einfach immer auch so Brocken sind. Was mich immer so ein bisschen abschreckt, dass du nicht sagen kannst, boah, jetzt bin ich mal nach 20 Stunden durch, sondern dass du genauso gut 120 Stunden investieren kannst. Das hält mich doch ein bisschen davon ab. Und dann kam ein Moment, wo ich wirklich, wirklich emotional auch wieder voll dabei war. Und zwar, haltet euch fest, wir bekommen ein neues Spyro. Keine Collection, kein Remaster, kein Port, kein Remake, kein Remaster vom Remake, kein Remake vom Remaster, sondern einfach ein neues Spyro. Und das seit fast 20 Jahren bekommen wir mit Spyro A Realm Beyond ein neues Spyro. Ich hab's kaum noch für möglich gehalten, aber ich habe mich sehr, 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 sehr gefreut, dass wir hier wirklich mal ein komplett neues Spiel bekommen und ja, Spyro kann jetzt auch fliegen, das heißt, man darf durch die Lüfte pushen und nicht mehr nur gleiten, weil das war ja so das Ding in Spyro, dass du halt, klar, du kannst irgendwie von so höher gelegenen Elementen runtergleiten, aber dass du dann nochmal Schwung holst und nochmal so Auftrieb bekommst, ja, das haben wir hier auf jeden Fall schon gesehen und damit kann man spielerisch schon sehr viel machen. Und ich finde, das ist super interessant, dass sie das hier machen. Und da freue ich mich drauf. Das wird so ein Ding darauf, da freue ich mich wirklich drauf. Erscheint schon im Frühling nächsten Jahres und auch da muss ich sagen, wenn Xbox die eigene Plattform stärken möchte, hätten sie hier gesagt, naja, erscheint nur für Xbox. Erscheint jetzt aber nicht. Und das, finde ich, ist eine verpasste Chance, weil das ist jetzt halt eine eigene Marke und das ist ein Titel, mit dem du sagen kannst, hey, kauft euch eine fucking Xbox, weil das gibt's nur dort. Und dass sie das nicht ausspielen, diese Karte, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also klar ist es per se erstmal grundsätzlich schöner, wenn alle dieses Spiel auch spielen können, unabhängig ihrer Plattform. Nur damit Xbox nicht vor die Hunde geht, müssen sie halt die Plattform Xbox stärken und dafür müssen sie auch Exklusivspiele bringen. Und da wäre es vielleicht auch nötig gewesen zu sagen, es muss auch ein Spyro dann nur für die Xbox kommen. Haben sie aber nicht gemacht, habe ich nicht ganz verstanden. Aber grundsätzlich freut es mich einfach, dass das ein neues Ding wird. Ich bin auch gespannt, ob sie jetzt eher so in Richtung Open World gehen oder ob sie sagen, so größere Hub-Welten, dabei soll es bleiben und dass vielleicht so Scale ein bisschen größer ausfällt, weil ich hoffe nicht, dass es ein Open World Ding wird. Also Spyro braucht vieles nicht und das ist eine Open World. Es reicht, wenn du einfach offenere Gebiete hast, die du dann auch erkunden kannst und dadurch, dass du jetzt halt die Vertikalität hast, weil Spyro kann ja wirklich auch aufwärts fliegen, brauchst du nochmal weniger eine Open World, weil du brauchst nicht mehr Fläche. Du hast die Fläche nach oben hin, die du nutzen kannst. Nochmal für andere, so ein bisschen so Tears of the Kingdom mäßig, dass du dann nochmal auch Plattform auch auf so, oder in der Himmelwelt hast, die dann nochmal spielerisch irgendwas machen können. Also da hoffe ich wirklich, dass sie da die richtigen Schritte machen und ich habe vollstes Vertrauen, weil das ist von Toys for Bobs und Toys for Bobs, die haben ja schon die Spyro-Spiele neu aufgelegt und die haben ja auch Crash 4 gemacht, Crash Bandicoot 4 und das sind ja tolle Sachen. Das sind gute, also zum einen gute Neuauflagen von Spyro, zum anderen ist es ein gutes neues Crash Bandicoot und da habe ich wirklich Vertrauen drin, dass sie wissen, auf was es da ankommt, was du machen musst, damit das auch ein tolles neues Spyro wird. Insofern, ich freue mich da wirklich drauf. Ja, und es sollte der Moment gewesen sein, über den ich mich noch am meisten gefreut habe, weil dann wurde Clockwork Revolution gezeigt, worauf ich ja eigentlich auch gespannt bin, sehr sogar. Er scheint ja von in Exile, von den Wasteland-Machern. Und das hat ja auch immer so eine Art Bioshock-Look, muss ich sagen. Und durch dieses ganze Steampunk-Ding wirkte das immer sehr, sehr interessant für mich, dass sie da so ein bisschen Bioshock, Dishonored, so ein bisschen diese Brücke schlagen. Und das sah in den letzten Trailern immer richtig, richtig gut aus. Jetzt der Trailer, muss ich sagen, das sah nicht so interessant aus. Also ich finde das Character-Design unfassbar langweilig. Das sieht so generisch aus. Das sieht aus wie, boah, weiß ich nicht, jedes normale Bethesda-Game, was vielleicht nochmal so einen Grafikmod bekommen hat. Unfassbar langweilig. Sehr seelenlos, sehr, sehr identitätslos auch wieder. Und das war eigentlich für mich immer die große Stärke, dass es so ein bisschen dieses Bioshock-Dishonored-Ding macht optisch. Und das sah jetzt echt nicht interessant aus. Es waren sehr viele Dialoge, sehr viel so auf bunt getrimmtes Steampunk-Ding, was irgendwie so ein bisschen zu Fantasy-like, zu unglaubwürdig für diese Welt wirkt. Und da muss ich sagen, macht jetzt gerade mit mir nicht so viel. Es kamen auch zwischendurch so ein paar Gameplay-Elemente, wo ich mir dann wieder dachte, oh, das sieht jetzt aber wieder cool aus. Und dann habe ich ja doch Bock drauf. Aber insgesamt war das für mich das Schwächste, was ich bisher davon gesehen habe. Und weil es jetzt halt der letzte Trailer ist, muss ich sagen, hat es sehr die Vorfreude auf dieses Spiel gemindert. Und auch so, was ich wahrgenommen habe, von vielen war jetzt nicht so, dass der Trailer ultra, ultra gut ankam. Das grundsätzliche Interesse an diesem Spiel da ist ja, aber nicht, dass der Trailer jetzt besonders toll war. Und was ich absolut nicht verstanden habe, neben Gears of War E-Day ist das der zweite Titel, der Xbox-exklusiv kommen soll. Und das habe ich nicht verstanden. Du hast ein Fable, du hast ein Halo, du hast ein State of Decay, du hast ein Spyro, aber um die Marke Xbox zu stärken, bringst du ein Clockwork Revolution? Check ich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Wie das Xbox aus dem Dreck hervorholen soll. Weiß ich nicht. Also mein Call ist, das Ding soll ja 2027 für Xbox kommen. Spätestens 2028 habt ihr das auch auf der PlayStation. Das ist mein Call. Weil sich dieses Spiel nicht durchsetzen wird. Dieses Spiel wird so, das wird so ein Outer Worlds 2, das wird so ein Avowed, das wird so seine kleine Fanbase haben, denen das dann gefällt, aber das wird keine Wellen schlagen, das wird nicht über die Grenzen hinaus für Furore sorgen, dass die Leute wirklich super excited darauf sind, glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass das Spiel wird hinter den Erwartungen bleiben, das siehst du schon von Weitem kommen. Und wird das auch irgendwann für PlayStation kommen. Und das wird die Marke Xbox überhaupt nicht stärken. Habe ich nicht verstanden, diesen Move. Das ist ein Titel, den ich definitiv auch für die anderen Plattformen bringen würde. Weil sonst wird sich das einfach nicht refinanzieren. Aber das wird eh so kommen. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher mit. Ja, und dann gab es noch den großen Rausschmeißer. Nämlich Call of Duty Modern Warfare 4. Was vielleicht auch ein bisschen erwartbar war. Aber dann haben sie halt wirklich ausschließlich den DMZ-Modus gezeigt. Also es gibt für das Spiel die Kampagne, Multiplayer und dann den DMZ-Modus, den Extraction-Modus. Und natürlich muss es ein Extraction-Modus sein, weil wir im Moment nur Extraction-Shooter sehen die letzten Jahre. Und weil das ja der große neue Trend ist nach Battle Royale, wo jetzt jeder mit aufspringen muss. Und auch Call of Duty. Und meine Güte, sah das langweilig aus. Also das war halt so ein bisschen cool inszeniert mit diesem auf Realismus getrimmte Militär-Action so. Aber das im Rahmen so eines Showcases interessiert sich keiner dafür. Wirklich, das ist nicht die Zielgruppe. Überhaupt nicht. Und da hätte ich mich eher gefreut, hätten sie was anderes gezeigt. Beziehungsweise, sie haben eigentlich sogar noch eine verpasste Chance gehabt. Sie haben nämlich diesen DIM7-Modus gezeigt und dann fuhr das in so einem Slot, in so einem Menüpunkt über, so einen Übergang, der dann nur DIM7 anzeigte und dann war dieser Punkt DIM7 neben den Punkten Kampagne und Multiplayer. Und dann hätten sie das so machen müssen, dass dann irgendwie der Punkt Multiplayer plötzlich auch hochfährt und dass sie dann den Multiplayer zeigen. So ein bisschen die Maps präsentieren, ein bisschen so die Action daraus zeigen, wie das Movement jetzt ist, wie die Karten strukturiert sind, dieses Realistischere, was sie jetzt mit Modern Warfare 4 machen wollen, wie das in das Spiel überfährt. Und dann hätten sie das wieder einfahren müssen und dann den Punkt Kampagne aufklappen müssen, dass du vielleicht mal so 5-6 Minuten aus einer Kampagnenmission zeigst, dass du mal Gameplay daraus siehst, dass du siehst, wie es inszeniert, wie ist das Waffenfeeling hier, weil da wollen sie ja ein paar Sachen neu machen, dass du da mal ein Gefühl für bekommst, haben sie alles nicht gemacht, sondern einfach nur den DMC-Modus viel zu lange gezeigt. Also der schlechteste Rausschmeißer, den sie sich irgendwie dafür hätten aussuchen können. Ich meine, klar, Call of Duty Modern Warfare 4 ist in so einem Rahmen eh immer schwierig, weil das, wie gesagt, nicht die Target Group ist für diese Showcases. Aber dann hättest du wenigstens noch was anderes machen müssen. Aber sie haben den schlechtesten Rausschmeißer dafür genommen, plus den schlechtesten Modus, den du dir dafür hättest aussuchen können. Fand ich ein bisschen schade, weil ich bin schon ehrlich gespannt auf Modern Warfare 4 und da freue ich mich so sehr auf ein Call of Duty wie ganz, 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 ganz lange nicht mehr tatsächlich. Und dass sie dann nicht bessere Momente nehmen, habe ich nicht verstanden. Ja, und das war dann der Showcase, der insgesamt damit auch gut war. Ist für mich auch so eine 7 von 10 gewesen, mit tollen Trailern, mit tollen Spielen, aber auch mit Sachen, die mich sehr emotionslos zurückgelassen haben. Klar, es gab noch diese ganzen Live-Service-Updates mit Elder Scrolls Online und Microsoft Flight Simulator und dass du neues Minecraft Dungeons 2 hast, was auch nett ist. Es gibt neues Update zu Age of Empires 4, solche Geschichten. Was mich jetzt aber nicht besonders juckt und was im Rahmen dieser Showcase ja auch nie wirklich groß für Furore sorgt. Aber es waren halt auch ein paar Sachen bei, wie dieses wunderschöne Vivarium oder mit der Elster, Bad Magpie. Große Überraschung ist für mich nach wie vor Senua, dass das kommt. Und ich fand auch Gears of War E-Day sieht einfach richtig, richtig toll aus. Metro sieht toll aus. Dass sie, dass das Persona 6 da auch angekündigt wurde, fand ich auch durchaus guten Move. Magician sieht toll aus. Naja, und wären dann nicht diese KI-Sachen im Nachgang, hätte ich mich auch über Crazy Taxi World Tour richtig gefreut. Aber die Vorfreude wurde gerade so ein bisschen, zu den Akten gelegt. Insofern war das ein runder Showcase. So, den habe ich jetzt ein bisschen zeitlich schon zu umfassend besprochen, deswegen versuche ich mir ein bisschen ranzuhalten, weil da kam ja noch die Nintendo Direct und bis dahin war ja wirklich jeder der großen Showcases gut. Also State of Play gut, Summer Game Fest gut, Xbox gut, alles gut. Und dann kam Nintendo. Und die hatten ja eine Pre-Show, die ich mir schon gegeben habe und die war selbst für Pre-Show-Verhältnisse unterirdisch, aber dann kam die Direct. Also es fing erstmal gut an mit Rhythm Heaven Groove und das sieht richtig, richtig toll aus. Das ist vielleicht sogar eines der Highlights für mich, dieses Showcases, weil klar, das ist ein rhythmusbasiertes Ding, aber du hast viele coole, abgefahrene Minigames auch da drin, die sehr, sehr wild aussehen, die aber auch sehr, sehr, sehr spaßig aussehen. Du hast auch viele Koop- und kompetitive Rhythmusspiele da drin, die mich dann auch sehr daran erinnern, wie ein WarioWare auch im Multiplayer funktioniert hat. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich Bock drauf. Das sieht kreativ aus, das sieht spaßig aus. Das möchte ich spielen. Da habe ich wirklich Lust drauf. Ich habe jetzt leider nur vergessen, wann das rauskommen soll. Ich glaube, es war noch diesen Sommer. 2. Juli. Also das ist schon sehr, 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 sehr bald. Und das war tatsächlich, glaube ich, so mein Highlight des Showcases. So. Wenn ein Rhythmusspiel, was irgendwie ganz lustig aussieht, mein Highlight ist, dann kann man sich ungefähr überlegen, wie schlimm sie war maximal enttäuschend, wirklich maximal enttäuschend, weil 90% dieses Showcases waren einfach Ports alter Spiele. Spiele, die ich und die alle, die irgendwie Multiplattform unterwegs sind, schon rauf und runter gespielt haben und wahrscheinlich auch auf ihren Main-Plattformen wirklich mittlerweile sehr günstig bekommen und dass ich da jetzt nochmal 30, 40, 50, 60 Euro ausgeben soll für eine Switch 2-Version, da bin ich komplett raus. Also zum Beispiel so ein Devil May Cry 5, wo ich mir eigentlich dachte, wegen dieses ganzen Showcase-Sommer, warum gibt es kein Devil May Cry, wieso gibt es ja keine 6er-Ankündigung mittlerweile? Jetzt bekommst du Devil May Cry 5 endlich mal für die Switch 2. Und Ding ist, was eigentlich auch schon jeder rauf und runter gespielt haben sollte, ja, also dass das dann so breit und ausführlich vorgestellt wird. Also, wie gesagt, ich finde es nicht schlecht, dass diese Spiele kommen. Oder dass sie generell auch den Weg auf ihre Switch 2 finden. Alles fein. Aber dass du die Direct, den großen Showcase, diese, weiß ich nicht, Stunde, anderthalb Stunden nimmst, um fast nur das zu zeigen, was wir alle schon rauf und runter kennen. Außer du warst halt immer nur auf Switch-Plattformen unterwegs. Das ist völlig der falsche Rahmen, um sowas so ausführlich zu zeigen. Das ist halt wirklich alles aufgewärmte Kamellen. Und klar, ich kann verstehen, wenn du jetzt nur auf Nintendo-Plattformen unterwegs bist, dass sich das freut. Das ist auch toll, dass diese Sachen endlich kommen. Wirklich. Hätte zwar schon längst passieren müssen, davon mal ganz abgesehen, aber es ist natürlich gut, dass das kommt. Aber im Rahmen so eines Showcases, das so ausführlich zu machen, ist echt nicht interessant, wirklich. Und das dann so Sachen wie Minecraft auch für die Switch 2, also wo ich mir dachte, also da wusste ich wusste auch teilweise oft nicht, dass diese Spiele noch gar nicht da sind. Also es war eher, dass ich da gesagt habe, wie, das gibt's immer noch nicht für Switch? Anstatt zu sagen, ach cool, dass das jetzt auch kommt, sondern wirklich dieses Entsetzen teilweise, dass die Spiele einfach noch gar nicht da waren. Das war wirklich eher entsetzend teilweise. Insofern muss ich sagen, war halt sehr viel dabei, was ich einfach schon rauf und runter kenne, was viele schon rauf und runter kennen, was keinen mehr wirklich hervorholt und wo sich viele wahrscheinlich auch gedacht haben, boah, Junge, das ist so alt, wieso soll das jetzt noch Euphorie in mir auslösen können, wirklich. Aber dann gab es einen Moment, der für mich eine Achterbahn der Gefühle war, nämlich Pocopia. Und Pocopia ist ein Spiel, was ich wirklich schön finde. Ich mag Pocopia. Ist ein richtig tolles Spiel. Und dann haben sie angekündigt, kostenlos kannst du jetzt auch unter Wasser tauchen und da die Welt erkunden. Was ich persönlich für ganz, 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 ganz toll finde. Weil dann hast du auch so die ganzen Unterwasser-Pokémon, die ja auch dann nochmal irgendwie einen anderen Rahmen bekommen. Aber der Clou ist, du kannst zwar tauchen, aber das ist kein Inhalt. Da ist halt dann nichts. Hast du Pech gehabt. Außer du kaufst dir den Season Pass, weil dann ist da Inhalt in der Unterwasserwelt. Und ich dachte, okay, ja, weiß ich nicht. Also grundsätzlich finde ich es nicht schlimm, wenn eine Erweiterung kommt und dann hast du da auch massig Inhalt. Und dann ist es vielleicht auch das Geld wert, wenn du dann 10, 15 Euro für die Erweiterung bezahlst und dann nicht vielleicht 30, 40 Euro. Ich weiß jetzt gar nicht, was die kostet, aber da es Nintendo ist, würde es mich jetzt nicht wundern, wenn Pocopia auch irgendwie mit 40 Euro da zu Buche schlägt. Weil ich kann ja mal on the fly gucken, irgendwie, was der Kram hier kostet. Ich habe gerade ein bisschen Angst davor. Und zwar Erweiterungspass 34,99. Ja, okay, da kommt natürlich drauf an, wie viel Content das dann am Ende ist. Aber grundsätzlich Unterwasserwelt, finde ich, ist eine sehr, sehr coole Erweiterung. Aber dass sie es dann so ankündigen, so, hey, das ist kostenlos, aber für Inhalt musst du zahlen, das war in der Art und Weise der Präsentation, finde ich, sehr unglücklich. Also da musste ich schon ein bisschen lachen tatsächlich, wie sie das gelöst haben. Dann kamen aber grundsätzlich danach zwei Sachen, die mir gefallen haben, nämlich einmal ein neues Fire Emblem. Ich bin nicht tief mit der Serie verankert, aber ich finde es immer gut, wenn ein neuer Teil kommt und ich glaube, da kann man sich auch drauf freuen. Ja, für alle Fans wird das sicherlich eine runde Sache sein. Ist jetzt halt kein Titel, der groß Wellen schlägt, wo sich dann PlayStation, Xbox, PC-Spieler denken, ah, jetzt hole ich mir eine Switch 2, weil das ist Fire Emblem nicht. Das ist so in seiner Nische sicherlich so ein gutes, etabliertes Ding, aber kein System-Seller. Aber das möchte ich jetzt an der Stelle auch gar nicht bewerten. Es ist ja das, was es ist und es ist cool, dass es kommt und dass da ein neuer Teil dabei ist. Und vielleicht schaue ich auch mal wieder in diese Serie rein, in die ich sehr, sehr lange nicht mehr reingeschaut habe. Vielleicht ist das jetzt mal der richtige Rahmen. Und das zweite Spiel, was dann noch ganz cool war, war Ninja La 2. Das kommt exklusiv für Switch 2, sieht aber aus wie ein Switch 1-Titel und da hatte ich mir auch gewünscht, hey, bringt das doch vielleicht noch für die alte Switch, weil das sah jetzt nicht besonders gut aus optisch. Aber spielerisch fand ich, war das irgendwie ganz witzig, weil du so eine, ja, offene Welt hast, die aber auf sehr kreative Art und Weise erkundet werden kann, weil du irgendwie so einen glibberigen Strahl hast, mit dem du, auf dem du sliden kannst oder mit dem du dich dann oder mit dem du dich dann zu verschiedenen Objekten hin teleportieren kannst. Und du hast auch ein sehr kreatives Charakterdesign, eine sehr kreative Art und Weise, diese Welt zu erkunden und auch, wie du dann Gegner besiegen kannst. Also das sah wirklich cool aus. Da habe ich Bock irgendwie drauf, obwohl ich Ninja Gaiden 1 nicht mal richtig kenne. Aber so, wenn es das verspricht, was es in diesem, oder wenn es das hält, was dieser Trailer verspricht, dann bin ich dabei. Dann habe ich da sehr, 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 sehr Lust drauf. Ja, da kam wieder ein ganz großes Segment mit Sachen, die absolut nur geportet waren und wirklich absolut langweilig. Also da hast du wirklich mal so diese 10, 15, 20 Minuten, wo absolut nichts für dich dabei ist, wenn du mal etwas anderes besessen hast als eine Switch. Und was ich dann wieder ganz cool fand, es kommt ein neues Xenoblade raus, nämlich Xenoblade Genesis. Auch da, ich bin nicht mit der Reihe groß verankert. Und da möchte ich vielleicht auch nochmal irgendwann reinschauen, aber auch das sind natürlich wieder alles Brocken, für die man eben auch Zeit haben muss. Und die muss man sich auch nehmen. Und ich weiß nicht, ob ich die dann so zeitnah finde, bis das Spiel dann 2027 erscheint. Ich habe leider gar keinen Teil gespielt und möchte das unbedingt einmal nachholen. Es erscheinen jetzt ja auch zu Xenoblade Chronicles 1, 2 und 3, jeweils Switch 2 Versionen, was jetzt auch gezeigt wurde. Kommt natürlich darauf an, wie die dann am Ende laufen, weil mit dem letzten Switch 2 Editionsding war es ja so eine etwas zwiespältige Geschichte. Aber die Collection, oder beziehungsweise was, nicht Collection, sondern dass du da eine Definitive Edition mit der Switch 2 Edition hast, das ist am 30. Juli und beziehungsweise ich glaube Teil 2 und 3 sollen sogar noch ein bisschen später erscheinen. Oder ich glaube sogar 3 sogar noch im Dezember tatsächlich. Aber hey, alles fein. Und vor allem ein neues Ding mit Genesis, was jetzt nicht besonders optisch herausragend aussah. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht, sondern dass du einfach eine coole Story hast, ein gutes Kampfsystem und coole Charaktere. Und da bin ich einfach gespannt, wie es am Ende wird. Ich möchte wirklich gerne auch in diese Reihe einsteigen. Und ist für Fans sicherlich eine schöne Sache. Dann Nintendo Switch Sports Resort soll natürlich an Nintendo Wii Sports Resort anknüpfen und nochmal Woohoo Island hervorkramen und dass du dort deine Sportarten da absolvieren kannst. Aber Mann, war das enttäuschend, weil ich bin großer Wii Sports und Wii Sports Resort Fan. Ich mochte die Spiele, ich habe die sehr, sehr gerne gespielt, aber das wirkte wie eine sehr leblose Kopie. Du hast teilweise 1:1 die gleichen Minispiele, du hast wenig Neues und die alten Minispiele, die sehen auch exakt gleich aus wie früher. Statt du mal mit der neuen Technik, die ja auch die Joy-Cons mitbringen, dass du da vielleicht nochmal den einen oder anderen Kniff machst. Aber zum Beispiel beim Tennis, die Flugbahn der Bälle waren 1:1 die gleichen. Die kennst du hier mittlerweile auswendig. Die Kurven beim Bowling, 1:1 die gleichen. Die Flugbahn beim richtigen Tennis, 1:1 die gleichen. Alter, war das enttäuschend. Ich habe das Gefühl, die haben hier gar nicht wirklich etwas Neues gemacht. Ja, doch, Finger-Wrestling haben sie dann umfangreich nochmal gezeigt. Finger-Wrestling. Alter, das fand ich sehr, sehr enttäuschend. Ich habe mich, erst als gezeigt wurde Nintendo Switch Sports Resort, ich war voll dabei und dann wurde es gezeigt und dann war ich mit jeder Sekunde, die verstrich, enttäuschter. Und dann vor allem habe ich dann so einen Vergleich gesehen. Ich weiß jetzt nicht natürlich, wie manipulativ er auch zusammengeschnitten war, aber in Wii Sports Resort hattest du zum Beispiel so eine schöne Küstenstadt an einer Stelle und an der gleichen Stelle ist in Switch Sports Resort nichts. Das nichts. Und da frage ich mich, hey, das sollte doch andersrum sein, dass mit dem neuen Spiel neue Umgebungen gezeigt werden, neue Elemente, dass die Spielwelt lebendiger wirkt, dass da mehr ist, mehr Leben, mehr Details. Und das hast du hier einfach nicht. Davon abgesehen bin ich auch einfach gar kein Fan von diesen Avataren. Ich finde die einfach pottenhässlich. Und Tomodachi Life sollte eigentlich gezeigt haben, dass die Leute doch mies feiern. Die mies sind es doch. Und dass die, also ja, du kannst die zwar auch hier spielen, aber die ganze Welt hat nur diese komischen Avatare. Finde ich, ist so eine verpasste Chance, ist so schade. Und ich finde, wenn es eine Möglichkeit gibt, das noch zu streichen, sollten es noch schnellstmöglich machen. Wird wahrscheinlich ein bisschen knapp, weil das Spiel erscheint am 22. Oktober. Aber das ist im Rahmen dieser ganzen Spiele, die demnächst noch so erscheinen, wahrscheinlich, eines dieser Titel, den ich nicht spielen werde, weil ich da mit anderen Sachen beschäftigt bin. Ich stelle jetzt auch mal Star Fox so ein bisschen hinten an, weil da habe ich noch so eine kleine Spielerfahrung, die ich teilen möchte. Was mich dann aber wieder gefreut hat, ist Final Fantasy Resonance, weil das ist so ein Oldschool Final Fantasy. Das ist so ein 2D-rundenbasiertes, so wie die alten Dinger, so ein Ding ist das. Und das sah cool aus. So ein richtiges Oldschool Final Fantasy bekommen wir und da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Weniger gefreut hat mich dann im Nachgang zu erfahren, dass es eher auf so einem Mobile-Game basiert. Und da bin ich ja grundsätzlich immer ein bisschen skeptischer. Ich will nicht ausschließen, dass das eine gute Basis hat, aber das macht mich grundsätzlich etwas skeptischer. Aber zumindest sah es irgendwie ganz cool aus. Und die Tatsache, einfach mal so ein Oldschool-Ding wieder zu bekommen, finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Und da habe ich auch irgendwie Lust drauf, weil wir das ja so lange nicht mehr bekommen haben. Und die Final Fantasy-Reihe, das vielleicht so als ganzheitliches Ding vielleicht auch mal, dass ihr das ganz gut stehen würde. Was ich dann allerdings etwas enttäuschend fand, auch wenn ich mit dem Spiel überhaupt nichts anfangen kann, weil ich kein Souls-Fan bin, aber The Dusk Bloods, das neue From Software-Spiel, hat einen so inhaltslosen, langweiligen Trailer bekommen, der nichts gezeigt hat. Gar nichts. Gar nichts. Also das Spiel soll ja irgendwie noch dieses Jahr erscheinen. Als großer Switch 2 Exclusive Spiel von den Elden Ring Machern und dann zeigen die nichts. Außer am Ende, dass ein geschlossener Netzwerktest im Sommer stattfindet. Wow, okay, could have been an E-Mail, aber sehr enttäuschend. Also, weil jetzt hättest du wirklich mal den Zeitpunkt, wo du mehr zu dem Spiel zeigst, wo du wirklich mal Gameplay sprechen lässt, wo du ein bisschen was zeigst, vielleicht mal so 5 Minuten Gameplay am Stück vielleicht, aber gar nichts. Gar nichts und das verstehe ich nicht, weil das ist ein Ding, das ist wirklich ein Ding, wo du mal die PlayStation und Xbox-Bubble hervorholen kannst und sagst, hey, kauft euch meine Switch 2, weil das neue Spiel der Elden Ring-Macher erscheint hier auf der Switch 2. Ist zwar ein Multiplayer-Ding, aber trotzdem. Und dass du dann immer noch nichts Gescheites zeigst, ist kurios. Es ist einfach kurios. Ja, noch das nachfolgende Spiel. Ich meine, das haben wir jetzt ja auch schon ausgiebiger gesehen. Splatoon Raiders. Es macht einfach nichts mit mir. Es sieht alles okay aus, aber ich finde, es sieht nicht bombastisch aus. Es sieht nicht wirklich interessant aus. Es sieht ganz nett aus. Es macht nichts mit mir. Vielleicht auch, weil ich mit der Splatoon-Reihe generell jetzt nicht so viele Berührungspunkte habe, aber Splatoon Raiders macht jetzt auch nicht so viel mit mir, dass ich sage, oh, jetzt aber. Das habe ich hier noch nicht drin gesehen. Vielleicht schaue ich mal irgendwann rein, aber ich kann jetzt nicht davon sprechen, dass das viel in mir ausgelöst hat. Und auch wenn es jetzt schon am 30. Juni erscheint, ich fühle mich da jetzt nicht besonders zu hingezogen und weiß noch nicht, ob ich das spielen werde. Auch das hat jetzt leider nicht so viel mit mir gemacht, muss ich leider gestehen. Ja, es gab dann, also wirklich, ich kann mich dann nur wählen, in diesen 1,5 Stunden, es wurden dann noch mehr und noch mehr alte Spiele gezeigt. Space Marine 2, Minecraft, DayZ, I think who cares, Rise of the Tomb Raider, alter fucking Rise of the Tomb Raider, das Spiel ist doch 11 Jahre alt oder so mittlerweile und das wird, das ist so ein Joke, den kannst du gar nicht mehr weiter erzählen, weil der bricht in sich schon zusammen. Ehrlich, das hat mich dann schon fertig gemacht, wirklich eine halbe Stunde lang gelangweilt zu werden mit so alten Kamellen. Das war unfassbar. Und dann kam ein Moment des Lichtblitzes. Und zwar wurde dann angekündigt, es gibt eine Collection zu Kingdom Hearts. 1-3, alles drin, jedes Kingdom Hearts, wo ich mir denke, geil, 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 das ist endlich mal was Vernünftiges, wo du wirklich alles mit drin hast, wo du als Kingdom Hearts Fan oder als Neuansteiger mal wirklich so eine komplette Palette an Kingdom Hearts bekommst. Richtig, richtig runde Sache, freue ich mich extrem drauf, was mich aber sehr, 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 sehr gestört hat und wofür es ja auch zu Recht wieder zerrissen wird, ist, dass Square Enix das Cover Art mit AI erstellt hat. Und naja, den Leuten ist dann halt aufgefallen, dass Donald an beiden Händen unterschiedlich viele Finger hat. Das hat die KI immer noch nicht so richtig drauf. Oder dass der Glockenturm teilweise sehr verzerrt aussieht, weil die KI das Ziffernblatt nicht richtig darstellen kann. Ja, das ist dann halt sehr schnell aufgefallen und da wurde es dann auch sehr hart für kritisiert. In meinen Augen nicht genug, weil Also, wenn die sich nicht mal die Mühe machen, eine Person dahin zu setzen und der zu sagen, hey, mach mal ein cooles Cover-Art für unsere Kingdom Hearts Collection, sondern einfach das in, was weiß ich, was für AIs eintippen und dann kommt da so eine Kacke bei rum, dass der Reißverschluss keine Zacken mehr hat, sondern in sich verschwimmt und dass Donald Duck unterschiedlich viele Finger hat. Alter, wenn euch nicht mal das ein bisschen abfuckt und dann nicht mal so ein bisschen Anspruch an eure eigene Kunst habt, die ihr da macht, dann habt ihr es eigentlich auch nicht verdient, dass irgendjemand nur einen Cent an euch überweist. Fand ich, ist so räudig, wirklich, es ist einfach so räudig. Könnte ich mich reinsteigern, wirklich, in dieses Thema. Und dann wurde im Anschluss noch eine große Überraschung tatsächlich gezeigt. Und zwar Kingdom Hearts 4. Kingdom Hearts 4 wurde gezeigt mit einem Trailer, wo du ein bisschen, so ein bisschen Story-Elemente siehst, aber auch ein bisschen Gameplay. Und das eben auf der Switch 2. Und das sah gar nicht mal so gut aus. Das sah echt nicht gut aus. Kingdom Hearts 4 macht ja vom Charakterdesign eher so ein bisschen dieses Kingdom Hearts 3 Ding. Kann man drüber streiten, ist Geschmackssache, klar. Ich fand's jetzt nicht so schlimm. Ich mag das Design der alten Teile mehr. Aber okay. Was ich viel schlimmer fand, waren die Umgebungen. Weil, holy shit, das sah wirklich nicht gut aus. Also ich habe letztens den Fernbus-Simulator gespielt. Das sah nicht anders aus. Das sah wirklich genau gleich scheiße aus. Das sah sehr generisch, sehr lieblos, sehr detailarm, sehr flat. Also ich verstehe auch nicht, warum man den Titel auf der Switch 2 vorstellt, der schwächsten Plattform. Also wenn du das für PC oder PS5 Pro, was ja die stärksten Systeme sind, zeigst, okay, das ergibt Sinn, ne? Weil da kann ich ja mein Spiel im besten Licht darstellen lassen. Aber auf der schwächsten Plattform, boah, weil es sah echt nicht gut aus. Also mich hat das ein bisschen abgeschreckt. Auch wenn ich sagen muss, dass das Kampfsystem sehr gut aussah. Also das macht mich schon neugierig und ich finde, das hatte einen sehr, sehr schönen Flow und das sah auch sehr effektvoll aus. Insofern muss ich sagen, auch von der Perspektive her fühle ich mich voll abgeholt. Aber wie gesagt, so der ganze Look des Spiels fand ich erschreckend schlecht. Also das sah wirklich einfach nicht gut aus. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wann es erscheint, weil am Ende des Trailers kam Available at Launch. Okay, danke, dass man das Spiel zum Launch auf der Switch 2 spielen kann, wo ihr das schon auf der Switch 2 hier ankündigt. Toll. Aber wann es jetzt erscheint, weiß ich gar nicht. Ich würde jetzt einfach mal Ende 2027 tippen oder vielleicht sogar Anfang 2028. Ich denke mal, dass das noch ein bisschen hin ist, weil, und ich hoffe auch, dass sie es tun, weil das sah nicht besonders gut aus. Ja, und dann kam das Ding, was ja eigentlich auch schon in der Gerüchteküche rauf und runter diskutiert wurde und wo ich ja auch schon gesagt habe, warum, warum? Aber es wurde gezeigt. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Es wird wieder mal ein Remake davon geben. Und es werden ganz viele Ressourcen dafür aufgewendet, dass wir wieder mal ein altes Spiel spielen können. Wo ich mir denke, hey, ihr könnt Nintendo Online nehmen und dann Ocarina of Time spielen. Warum nehmen sie nicht einfach das Remake, was schon da ist? Es gibt doch ein Remake für ein 3DS. Und das sieht toll aus. Es hat den Stil, finde ich, immer noch gut aufgegriffen. Und vor allem, das Wichtigste, es ist viel besser in der Spielbarkeit, weil du dieses lästige Item An- und Ausgeklicke nicht mehr hast, dass du auch den Wassertempel wirklich easy bestehen kannst, weil du nicht immer Sachen an- und ausziehen musst über umständliche Menüstrukturen, sondern einfach per Knopfdruck wirklich Schuh an, Schuh aus, Schuh an, Schuh aus. Das ist die große Errungenschaft für mich. Das hast du doch schon. Dann mach doch einen HD-Port oder ein HD-Remaster, was ja viel, viel einfacher ist. Das verschwendet nicht so viele Ressourcen und du hast ein wirklich schönes Ocarina of Time mit wirklich leichter Zugänglichkeit in der Spielbarkeit und dass du wirklich die beste Experience von diesem Spiel hast. Aber dann hast du die Ressourcen, um gleichzeitig ein neues The Legend of Zelda zu machen. Und jetzt bekommen wir einfach das alte. Und was mich noch viel mehr stört, du hast nichts gesehen. Also jeder weiß, dieses Spiel kommt und Nintendo sagt, es soll sogar noch dieses Jahr kommen und die zeigen nichts. Du hast, das Einzige, was du gesehen hast, ist, dass du so eine Close-Up dann von Link hast, wie ja kurz gezeigt wird. Und das Schlimme ist, diese Close-Up, das sieht nicht einmal gut aus. Du hast einen Link, der, also um das vielleicht nochmal aufzugreifen, du hast ja einfach das Meme Nintendo Hire This Man als Spiel. Das Meme ist Realität geworden. Nintendo hat das Meme genommen und macht daraus die Realität. Und zwar, wer das Meme nicht kennt, es gibt ja immer wieder so diese Fan-Videos auf YouTube, wo du irgendwie Mario oder Zelda in einfach die Unreal Engine 5 geprügelt siehst, was so nach, ey, was wirklich nach Slop aussieht. Oder dass die Leute das irgendwie so in irgendwelche AIs ballern, dass das nach AI-Slop aussieht, weil es komplett seelenlos aussieht und völliger, weiß ich nicht, sehr, sehr identitätslos plötzlich aussieht, weil es nach diesem generischen Unreal Engine 5 Kram aussieht. Und dieses Meme ist einfach Realität geworden. Genau so sieht das aus. Wie als wenn ein Fan einfach Zelda genommen hätte und packt's in die... Wir schieben einfach Zelda und schieben es in die Unreal Engine 5, hätte Patrick gesagt. So sieht das aus. Plastikhaare, die irgendwie so alles so einen komischen Glossy-Look aussieht. Und ich finde, ich hatte es irgendwo gelesen, das Spiel sieht sehr danach aus, wie die Cinematic-Szenen aus Square-Spielen von der PS1. Also dieser Look von PlayStation 1, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, diese Cinematic-Szenen. So, das Charaktermodell sieht exakt so aus. Dieses ein bisschen polygonmäßige, aber auf glatt gebügelt, mit ein bisschen glossy, ein bisschen Plastik, irgendwie so ganz, 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 ganz komisch. Ich finde, das sieht einfach nicht schön aus. Ich bin aber trotzdem gespannt, weil es kann natürlich sein, dass es jetzt auch einfach nur so ein Cinematic-Ding ist und dass es jetzt nicht repräsentativ für die Ingame-Grafik aussieht. Das hoffe ich wirklich, weil wir haben ja nichts gesehen. Also neben der Tatsache, dass ich dieses Remake für unfassbar unnötig halte und nicht verstehe, wie man sich darauf freuen kann, sondern dass man sich sagt, hey, nimm doch einfach das 3DS-Ding und bringt das raus, weil das wäre einfacher gewesen und besser und dann hätten die parallel an coolen neuen Zelda arbeiten können. So ist das nächste große neue Zelda eins, was wir schon hatten. Und das finde ich ein bisschen schwach und das erinnert an die 3DS-Zeit, weil vor exakt 15 Jahren kam der 3DS daher und die großen neuen Titel waren Zelda Remake und Star Fox Remake. Und jetzt sind wir 15 Jahre später. Und die großen neuen Titel sind genau das gleiche Zelda-Remake und genau das gleiche Star Fox-Remake. Wir haben uns einfach, wir drehen uns im Kreis. Wir kommen nicht mit den Marken voran. Und bei Star Fox ist es ja schlimmer, weil bei Zelda hatten wir immerhin auch tolle, großartige neue Spiele, von denen ich mir ja gewünscht hätte, dass wir auch weitere große, tolle neue Spiele sehen. Aber die bekommen wir jetzt halt leider nicht. Was mich auch gewundert hat, es ist das Geburtstagsjahr von Zelda. Wir haben nichts gesehen. Das Einzige war ein paar Sekunden zu diesem Remake, den man nicht sieht. Und wir haben weder einen Trailer zu dem Zelda-Film gesehen, wir haben kein, was ja viel spekuliert wurde, kein Twilight Princess oder Wind Waker-Port, HD-Port gesehen, wir haben keine Collection gesehen, wir haben gar nichts gesehen. Keinen richtigen neuen Titel haben wir gesehen. Das Einzige war ein paar Sekunden zu einem alten Spiel. Das ist der Geburtstag von The Legend of Zelda. Großartig. Ganz, 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 ganz toll, wie ihr diese Marke zelebriert, Nintendo. Da habe ich mich echt gefreut drüber. Aber dann zum letzten Ding, was ich noch besprechen möchte, was eigentlich vorher schon in der Direct gezeigt wurde, aber es kam halt raus, dass zu Star Fox im Nachgang auch noch eine Demo erschienen ist im Anschluss an die Direct und die habe ich dann auch im Nachgang gespielt und sie bestätigt alles für mich, was ich im Vorfeld auch genau für eine Meinung hatte zu dem Spiel und zwar, es sieht einfach scheiße aus. Sorry. Es sieht einfach scheiße aus. Optisch von den Umgebungen her ist das ein Xbox 360-Spiel, weil es auch diese Farbpalette zu großen Teilen bedient und die Charaktermodelle sehen einfach aus wie Furries, ohne Animation, weil sie haben ja die Animation rausgenommen, weil sie gesagt haben, kauft euch die Nintendo Switch 2 Kamera, weil dann sieht man ja, wenn ihr im Multiplayer redet, dass sich auch der Mund von Fox zum Beispiel bewegt. Und deswegen haben diese Charaktere keine eigene Animation und sehen dadurch sehr generisch aus, sehr leblos aus. Und das, finde ich, sieht ganz, ganz katastrophal aus. In den Zwischensequenzen ist es wirklich sehr, 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 sehr schwer zu ertragen, das mit anzusehen. Und spielerisch ist es halt, ja, es ist halt wieder das Gleiche. Also, es ist halt gut, aber ich kann das halt auch schon so x-mal spielen. Weil ich habe ja Star Fox 64, was ich spielen kann. Auch mit Nintendo Switch Online. Und das ist ja auch eigentlich nur eine Neuinterpretation des Super Nintendo-Teils. Und dann habe ich ja auch das Star Fox 64 Remake für ein 3DS, was erschienen ist. Und dann habe ich ja Star Fox Zero, was auch wieder nur eine Neuinterpretation von Star Fox 64 ist. Und jetzt habe ich wieder Star Fox, was eine Neuauflage von Star Fox 64 ist. Diese Reihe ist ein Kreis. Sie ist ein Kreis und bewegt sich einfach nicht nach vorne. Nintendo weiß nichts damit anzufangen. Wir spielen seit Dekaden immer wieder das gleiche Spiel. Und keiner stört sich daran. Das ist insane. Keiner will was Neues sehen. Keiner will ein neues Star Fox Spiel. Wir wollen einfach immer das gleiche Spiel. Toll, super. Da habe ich richtig Spaß dran, immer wieder das gleiche zu spielen, statt mal neue Star Fox zu haben. Oder mal was Kreatives, sowas wie Star Fox Adventures 2. Macht doch mal ein Star Fox Adventures 2. Nur halt diesmal von A bis Z auch wirklich durchgeplant als Star Fox Adventures. Weil das war ja mit Teil 1 gar nicht so geplant. Es sollte eigentlich was anderes werden. Und wurde halt am Ende Star Fox drüber gestülpt, damit man irgendwie eine bekannte Marke hat. Aber dann macht doch sowas. Macht doch sowas. Oder einfach mal in der Spielstruktur wie Star Fox 64 ein ganz neues Ding, was nichts mit Star Fox 64 zu tun hat. Wieso bekommen wir das denn nicht? Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Und deswegen geht mir dieser ganze Remake-Kram wirklich so auf den Zeiger, weil das sind dann die neuen großen Errungenschaften. Dass wir die gleichen Spiele spielen, die wir seit Jahrzehnten spielen, anstatt neues Luigi's Mansion, ein neues, hier, dass wir mal neue Inhalte zu Mario Kart World bekommen. Wo sind die neuen Inhalte? Es ist jetzt ein Jahr draußen, es ist nichts mit der Reihe passiert, die Open World ist immer noch langweilig, da ist nichts passiert, wir haben keine neuen Strecken, da ist nichts passiert, Nintendo weiß irgendwie nichts mit Mario Kart World anzufangen und die Leute spielen immer noch Mario Kart 8 Deluxe, weil ihnen das mehr Spaß macht. Das ist Wahnsinn. Wir haben kein 3D-Mario gesehen, wir haben kein Paper-Mario gesehen, wir haben kein neues Zelda gesehen. Wir haben kein Animal Crossing gesehen. Wir haben kein Pikmin gesehen. Wir haben kein F-Zero gesehen. Kid Icarus ist, ja, müssen wir uns damit abfinden, ist ja schon tot. Oder Ice Climbers, keine Ahnung, ist auch tot. Wobei Kletterspiele ja gerade irgendwie wieder im Kommen sind die letzten Jahre. Hätte man auch was draus machen können. Ist nix. Also, wir haben auch kein neues 3D-Kirby gesehen. Oder ein 2D-Kirby, haben wir auch nicht gesehen. Das irgendwie zumindest an das letzte große Kirby-Spiel auch anlehnt, dass wir da einen Nachfolger bekommen. Haben wir auch nichts. Also, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Ich finde es gut, dass ein Fire Emblem kommt. Ich finde gut, dass ein Xenoblade Genesis kommt. Das ist für die Zielgruppe eine schöne Sache. Aber es sind nicht die Spiele, die die Konsole tragen. Da muss doch mehr drin sein. Und Nintendo hat doch die Marken. Und die Marken, die sie hat, die großen, Star Fox, Zelda, da kommt einfach immer wieder das Gleiche raus. Das kann doch nicht euer Anspruch an Nintendo sein. Wirklich nicht. Und als Multiplattform-Dude war diese Direct eine absolute Enttäuschung, weil wir nichts dazu gesehen haben, weswegen ich eine Nintendo Switch 2 anmache. Weil die ganzen Spiele, die dort gezeigt wurden, die habe ich alle schon gespielt. Und die kann ich in besser und günstiger auf meinen anderen Systemen spielen. Dafür brauche ich die Switch 2 nicht. Ich brauche es auch nicht für Splatoon Raiders. Es ist für eine kleine Zielgruppe sicherlich auch eine runde Sache, aber ich brauche es dafür nicht. Die ganzen Spiele, die ich gerade genannt habe, da habe ich Interesse dran. Das sind die System Seller, das sind die großen Marken, die Nintendo ja auch irgendwo dann tragen am Ende. Und wahrscheinlich weniger ein Fire Emblem. Wobei, wie gesagt, ich finde es gut, dass es kommt. Aber dass da die Zukunft gezeigt wird, was die Switch 2 alles noch so rausbringen wird. Oder Super Smash Bros. Was ist mit Super Smash Bros.? Auch tot. Da habe ich nichts gesehen. Ich habe keinen Grund gesehen. Ich habe nicht mal einen Grund gesehen, die Switch 2 zu behalten, ehrlich gesagt. Habe ich nicht gesehen. Weil die Spiele, die da gezeigt wurden, die kann ich auch auf meiner Switch 1 alle spielen. Star Fox, Zelda, dafür brauche ich das nicht. Und fand ich alles einfach unfassbar enttäuschend. Ich kann verstehen, dass wenn man nur auf der Switch unterwegs ist, dass man die Präsentation dann besser fand, weil wie gesagt, dann hast du die ganzen Spiele, die anderen schon lange haben und du kannst jetzt halt auch endlich mal spielen. Das ist natürlich schön und das ist gut so. Es ist trotzdem, ich finde das wirklich Wahnsinn, weil ich habe ja auch zu allen Showcases zum Beispiel auch Threads so meine Kritik dagelassen und habe das natürlich auch so verfolgt, was andere dazu sagen. Und die Kritik zum Summer Game Fest ist immer am differenziertesten, weil du keine Fanlager hast. Das ist immer am schönsten. Du bist immer am differenziertesten, was das angeht. Bei State of Play fand ich es auch noch relativ entspannt so, weil, weiß ich nicht, die Sony-Leute freuen sich natürlich irgendwie auf alles, was mit Blockbuster zu tun hat. Wenn man nicht der Meinung ist, dann wird das so ein bisschen, ja, okay. Bei Xbox fand ich schon wieder kritischer, weil da auch im Moment alles geglazed wird, irgendwie, was Asha Sharma macht. Es ist immer alles direkt automatisch toll. Und bei Nintendo, es ist immer, alle fühlen sich direkt persönlich angegriffen. Das ist ganz, 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 ganz schlimm, sobald du Nintendo kritisierst. Die Leute fühlen sich direkt, als hätte man sie selbst beleidigt. Und das verstehe ich nicht. Also ist die Identifikation mit Nintendo so groß, dass du nicht zwischen einer Multimilliardenfirma und dir selbst differenzieren kannst? Also ich persönlich verstehe das nicht. Also ich würde mich immer noch als was anderes bezeichnen als Nintendo, wäre ich Nintendo-Fan. Und ich bin ja auch irgendwo Nintendo-Fan. Wie gesagt, ich will ja, dass diese ganzen coolen Sachen kommen, damit sich mein Kauf auch irgendwie rechtfertigt. Aber dieses Fanboyism und Fangirlism, das ist auch bei Nintendo immer und war schon immer auf einem anderen Niveau. Und dann siehst du auch ganz viele Sachen von, alle wollen mir immer nur mein Nintendo schlecht reden. Ich fand das ja toll. Und alle sind immer so doof zu Nintendo. Ja, darf man nicht Kritik äußern, wenn sie begründet ist? Klar, so Hate-Zeug, sowas komplett inhaltsleer ist, will ich gar nichts sagen. Aber und das ist immer das Gleiche. Ich lese davon tatsächlich relativ wenig. Ich lese viel begründete Kritik, aber die wird trotzdem als Hate unnötige Negativität immer abgestempelt. Wobei ich sagen muss, ey, das ist wichtig, dass wir das äußern, weil zum Beispiel der Aktienkurs ist von Nintendo um 7% eingebrochen. Die müssen noch, damit die checken, hey, wenn ihr doch die Plattform Nintendo Switch 2 irgendwie promoten wollt, dann braucht ihr doch coole, exklusive Spiele, die alle haben wollen. Und nicht Minecraft-Port XY, Devil May Cry, DayZ, das juckt doch keinen mehr. Das kann man doch nicht glazen, das kann man doch nicht feiern, als wäre das, weiß ich nicht. Als wenn Jesus nochmal herabkommt und jeder darf ihm die Hand schütteln. Ich verstehe das nicht, dass alles, was Nintendo macht, immer gut geheißen werden muss und dass man nicht dagegen, dass man das nicht kritisieren darf, ohne dass sich Menschen alle direkt persönlich extrem angegriffen fühlen. Ich finde das ganz, 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 ganz weird. Insofern, mir ist es relativ egal. Ich fand diese Direct einfach aus meiner Perspektive heraus nicht gut. Für die keine andere Plattform als Switch haben, vielleicht noch ein bisschen besser. Aber auch da ist, glaube ich, genug Raum für Kritik, weil die großen Spiele wie Duskblatt und Ocarina of Time einfach überhaupt nicht gezeigt wurden richtig. Das kann nicht der Anspruch sein. Und deswegen war die Nintendo Direct auch mit Abstand die schlechteste Präsentation dieses ganzen Showcase-Sommers. Da fand ich, die anderen waren einfach viel konstanter, wenn auch nicht überragend, aber viel, viel besser. Und Nintendo hat das sehr, sehr, sehr runtergerissen. War wirklich enttäuschend. So, aber ich habe ja noch ein Thema. Ich habe es ja schon vorweggegriffen, dass wir sehr viel über Xbox sprechen müssen. Und auch wenn ich jetzt diesen kleinen Nintendo-Rant mal vorbei habe ziehen lassen, wir müssen jetzt nochmal zu Xbox rüberschwenken, weil ein großer Report rausgekommen ist, der offengelegt hat, bei Xbox plant man wohl seit Wochen Massenentlassungen. Also keine 100, keine 200. Die Zahl, die im Raum steht, ist vierstellig. Also das wohl wieder 1000 Menschen ihren Job bei Xbox verlieren. Und damit wäre man mittlerweile auch schon im fünfstelligen Bereich, allein in den letzten Jahren. Weil wir hatten ja letztes Jahr diese gigantische Entlassungswelle bei Microsoft mit ungefähr 9000 Menschen, wobei die meisten halt bei Xbox waren. Davor wurden auch schon ganz viele Leute entlassen. Und ganz viele Studios wurden geschlossen. Projekte wurden gecancelt. Zum Beispiel auch Perfect Dark, Contraband, Everwild. Also da wurde sehr, 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 sehr viel eingestellt. Und das finde ich extrem traurig per se. Und jetzt hauen die nochmal so eine Entlassungswelle raus. Und jetzt finde ich das nochmal aus einer anderen Perspektive heraus, ja, nicht schlimmer, aber nochmal ein bisschen räudiger tatsächlich. Und zwar, wir erleben ja seit Wochen so ein, wie gesagt, so ein Asha Sharma Glazing, also die neue CEO von Xbox. Und die wird ja für alles gelobt, weil Xbox hat ja jetzt ein neues Logo. Xbox heißt jetzt nicht mehr Xbox, sondern Xbox. Also Xbox wird jetzt nicht mehr klein geschrieben, sondern groß geschrieben. Das hat ja eine Umfrage ergeben, dass das jetzt so heißen soll. Das wurde extrem gefeiert. Es wurde extrem gefeiert, dass die Mitarbeiter jetzt zum Beispiel eine Xbox-Ad-E-Mail haben und nicht mehr irgendwie Microsoft, sondern dass dieses, dass jetzt im Fokus steht, dass Xbox, das Wir-Gefühl unter Fans, aber auch innerhalb der Xbox Game Studios zu fördern. So. Und dass wir jetzt auch den Schlachtruf haben, nicht mehr Everything is Xbox, sondern We are Xbox. Ne? Also, hey, wir reichen jetzt alle die Hände, tanzen im Kreis, jetzt sind wir alle Xbox, haben ein neues Logo, was grüner ist und haben jetzt eine Xbox-Ad-Mail. Toll. Ne? Also, das große Comeback bei Xbox, das sind alles Sachen, die meine Spielerfahrung richtig bereichern. Und dann kommst du daher mit dem, also du tanzt hier den Xbox-Tanz mit den Mitarbeitern und dann sagst du, jetzt machen wir kurz Stopp, ihr müsst jetzt übrigens alle gehen. ich tanze mit euch nicht weiter, weil ihr müsst, also ihr seid ja zwar Xbox, aber nur noch bis Ende des Monats, dann seid ihr halt raus. Das ist halt, ey, das ist wild, dass du den Mitarbeitern so ein Identifikationsprogramm mit an die Hand gibst, aber dann sagst, ne, also jetzt seid ihr alle Xbox, aber nur noch bis Monatsende, weil dann müsst ihr leider raus. Das ist an Räudigkeit kaum zu toppen. Da haben sie wieder wirklich in die Moralkiste ganz unten gegriffen, in dem Umgang, wie man ja eben mit Menschen, mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgeht, haben sie wieder eine absolute Glanzleistung an den Tag gelegt. Wirklich, das war ganz, 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 ganz spitze. Und das wird seit Wochen schon vorbereitet. Das ist jetzt keine kurzfristige Entscheidung irgendwie. Das wurde seit Wochen vorbereitet und soll jetzt wohl auch bald demnächst verkündet werden. Ich meine, sie haben es durch die Blume auch schon ein bisschen gesagt, weil jetzt ganz viele Interviews auch hochgeploppt sind, die zwar nicht damit direkt zu tun haben, aber in denen schon gesagt wird, ja, wir brauchen einen Reset und, ne, also den Reset braucht Xbox irgendwie seit Jahren gefühlt, alle paar Jahre irgendwie. Also das ist jetzt schon, ich weiß nicht, wie viel Reset, aber ne, wir brauchen ja eine Neuausrichtung, jetzt muss sich ja auch was verändern und dafür müssen wir natürlich auch einiges hier neu anpacken. Und dann wird jetzt wahrscheinlich demnächst angekündigt, dass das Anpacken darin besteht, dass man einfach dass man noch mehr Leute rausschmeißt. So, und jetzt muss man sich mal auch mal so den Xbox Showcase angucken. Ich habe es jetzt ja mit so einer 7 von 10 bewertet. Das Einzige, was gefehlt hat, war ein Blade von Bethesda, was wir ja nicht gesehen haben, ne, weil da, das ist ja von einiger Zeit schon angekündigt worden. Gut, Elder Scrolls ist einfach viel zu weit weg. Das war nicht erwartbar, aber es war erwartbar, dass ein Fallout 3 Remaster gezeigt wird, weil das ja gerade in der Entwicklung ist. Und OD von Kojima. Das sind die einzigen Projekte, die wirklich gerade in der Schwebe sind. Aber alles andere ist, sie haben aus vollen Rohren gefeuert. Weil, wie gesagt, Rare, die haben gerade nichts. Das Projekt, was die gemacht haben, wurde eingestellt. Perfect Dark wurde eingestellt. Contraband wurde eingestellt. Sie haben ja auch andere, kleinere Studios oder noch irgendein anderes Side-Studio auch geschlossen. Sie haben bei Blizzard das große MMO-Projekt haben sie eingestellt. Insofern ist auch bei Blizzard nicht mit einem neuen Spiel zu rechnen. Also wer auch irgendwie auf StarCraft 3 oder so gehofft hat, könnte vergessen. Die waren an etwas beschäftigt, was eingestellt wurde. Und das Romero-Game haben sie auch gecancelt. Die konnten nicht mehr zeigen. Die haben alles platt gemacht. Und die Lösung dafür, um alles jetzt besser zu machen, ist noch mehr platt machen. Und mit der Ankündigung ging ja auch einher, dass im Raum steht, dass auch eine Studioschließung tatsächlich passieren könnte. Mein Tipp ist nach wie vor Compulsion Games, die zuletzt South of Midnight gemacht haben. Jetzt gibt's gerade auch irgendwie so ein bisschen die Gerüchte Double Fine, Obsidian, dass die auf der Kippe stehen. Also ich habe da gerade echt Angst, dass die das nicht hinkriegen, zu überleben. Weil, und das muss man halt so sagen, das ist einfach noch absurder, wenn man sich das wirklich alles mal auf der Zunge zergehen lässt. Matt Booty war an der Analyse beteiligt, was gerade nicht schief läuft, um darauf zu kommen, man muss Leute rausschmeißen, damit es besser läuft. Und der Grund dafür, dass es nicht läuft, ist halt einfach Matt Booty. Das ist so Wahnsinn. Das ist ein bisschen wie die Politik so, dass du der Grund bist, aber jetzt analysierst du den Grund und kommst auf, die anderen waren schuld. Also genau so ist das, Matt Booty. Weil das ist der Typ, der die Xbox-Studios über Jahre lang geleitet hat und er hatte halt eine komplette Hands-off-Mentalität. Der wusste gar nicht teilweise, was da wirklich abging und wie wie, auf welchem Stand die Projekte waren, weshalb der Grund war, dass vieles halt auch ein bisschen durchschnittlich war, weil der hat überhaupt nicht darauf geachtet, was da wirklich bei rauskommt. Und Matt Booty ist ein bisschen für mich auch der Inbegriff des Scheiterns der letzten Jahre. Weil ich würde sagen, Phil Spencer muss man noch ein bisschen differenziert betrachten, weil ich glaube, da kann man aufgrund vieler Aussagen auch von Satya Nadella jetzt so auch in den letzten Wochen darauf schließen, dass Satya Nadella ihn so ein bisschen als Marionette benutzt hat und dass viele Entscheidungen überhaupt nicht von Phil Spencer kamen, sondern von Microsoft CEO, weil sie einfach mit der Unternehmensstrategie einhergingen und nicht mit dem, was Phil Spencer eigentlich wollte. Und das kann man so ein bisschen an manchen Aussagen auch sehr gut ablesen. Also das ist zumindest meine sehr, sehr, sehr konkrete Vermutung, dass der gar nicht so viel Handhabe die letzten Jahre hatte. Und mit Booty, klar, also wenn deine Aufgabe ist, guck, was die Studios machen, was für Projekte die haben und überprüfe den Qualitätsstandard, der dort erreicht wird. Und dann passiert da nichts und die Studios schließen reihenweise, dann hast du wahrscheinlich einen sehr, sehr schlechten Job gemacht, weil du hast ja volle Handhabe. Da ist wirklich niemand, der ihm groß reingeredet hat. Der hatte da wirklich viel, viel Macht und viel Handhabe darüber. Und da kam nichts bei rum. Und dass der Mann das jetzt analysiert und auf die Schlussfolgerung kommt, ja gut, dann müssen wir halt alle rausschmeißen. Das ist Wahnsinn. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und da stinkt er gewaltig, aber der Kopf bleibt dran und der Rest des Fisches wird weggeschmissen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das macht mich echt sauer, es macht mich emotional, dass wieder die Leute, die am wenigsten dafür können, die für Missmanagement hinhalten müssen, jetzt wieder rausgeschmissen werden. Und dass weitere Studios geschlossen werden. Das heißt, dass die Pipeline an Spielen nochmal in Zukunft ausgedünnt wird. Ich habe dazu auch ein eigenes Video gemacht auf YouTube. Das kann man sich gerne dazu nochmal anschauen. Das beleuchtet auch nochmal so ein bisschen meinen emotionalen Stand kurz nach der Ankündigung, weil das hatte ich irgendwie in der Nacht, in der das, oder von dem Abend, an dem das angekündigt wurde. Deswegen ist das vielleicht nochmal ein bisschen emotionaler, aber ich finde es einfach ein Fiebertraum, was Xbox da aktuell veranstaltet und ordnet für mich auch nochmal sehr gut ein, dieses Ganze, und ich fühle mich darin ein bisschen bestätigt, nicht, dass ich das toll finde, aber vielleicht mal das andere ein bisschen von diesem Asher Sharma Glazen ein bisschen runterkommen, dass die nicht euer Freund ist, dass die nichts mit Gaming zu tun hat, sondern einfach nur eine Corporate-Frau ist, die zahlen will, die gute Zahlen haben will, die gute Quartalszahlen haben will und die sich nicht dafür juckt, was da am Ende bei rumkommt, sondern dass dieses ganze, oh ja, ach, der Spieler ist im Fokus, dass es einfach nur so ein Marketing-Gewäsch wird. Der Spieler steht im Fokus am Arsch, die Quartalszahlen stehen im Fokus. Das ist wichtig und das sieht man ja auch. So, es werden wieder Leute rausgeschmissen und ich frage mich, wo das eigentlich noch hinführen soll. Ich habe wirklich so ein bisschen den Glauben daran verloren, dass Xbox so als Ding nachhaltig funktionieren wird. Und Nachhaltigkeit des Businesses ist auch mal so ein weiteres Thema, weil jetzt ja auch gerade ein großer Bericht herumgeht, dass Microsoft eventuell Xbox ausgliedern könnte, also entweder als Tochtergesellschaft oder als Joint Venture, also dass man einen externen Investoren mit eintreten lässt, maybe Tencent, und dass dann Xbox von Microsoft losgelöst wird. Das heißt aber auch, das Budget von Microsoft ist dann nicht mehr da drin. Und das heißt dann aber auch, also Xbox wäre dann zwar etwas autonomer und etwas eigenständiger, aber es bedeutet auch, da wird dann erstmal richtig die Walze rüberrollen. Da kannst du erstmal damit rechnen, dass die Hälfte wegbricht, weil gerade Satya Nadella gesagt hat, das Xbox-Business ist überhaupt nicht nachhaltig. Und insofern, das werde ich wahrscheinlich auch nochmal in einem eigenen Video aufrollen. Also ich sehe gerade keine gute Zukunft für Xbox, bin ich ganz ehrlich. Also mit jedem Jahr, was irgendwie verstreicht, sieht man so, dass das den großen Knall mehr und mehr auf sich zurollen. Und ich habe keinen Grund jetzt gesehen, warum sich das ändern sollte. Auch mit der Tatsache, dass du zurück zur Exklusivität gehst, aber nur mit Gears of War und nur mit Clockwork Revolution. Aber dann hast du Halo, Fable, Spyro, State of Decay und das ist dann für alle Plattformen. Tolle Stärkung der Marke, muss ich schon sagen. Das ist wieder sehr genial. Ja, das soll es aber dann auch für heute gewesen sein. Mit diesem Rundumschlag und den Showcases und der aktuellen Xbox-News. Wie gesagt, schaut dann mal am besten auf YouTube vorbei, weil ich glaube, ich werde da auch in Zukunft jetzt ein bisschen mehr zu machen, was da gerade so passiert, weil die nächsten Tage können da vielleicht ganz spannend sein. Ja, ich werde aber nochmal die Tage irgendwann nochmal eine eigene Folge aufnehmen, wo ich dann über die Spiele spreche, die ich gespielt habe, weil das ging jetzt leider wieder ein bisschen unter in diesen ganzen News-Drama und die ganzen Ankündigungen, die da immer so ein bisschen mit einhergehen. Weil ich habe ein bisschen was gespielt die letzten Tage und das möchte ich dann natürlich auch mit euch teilen. Und ich hoffe, dass ich das auch die Tage schaffe. Oder es kann natürlich sein, dass ich damit auch noch ein bisschen warte, weil ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel dazu gekommen zu spielen wegen der Showcases, weil ich mir da auch sehr viel angeschaut habe und deswegen auch keine so vielen neuen Spiele anschauen konnte, wie ich gerne gemacht hätte. Und da kann es sein, dass ich dann vielleicht auch damit noch ein bisschen warte und das erstmal noch so ein, zwei Wochen aufschiebe und dass der nächste Podcast ja, vielleicht einfach eine ganz klassische News-Folge wird, weil ich glaube, da werden jetzt auch die Wochen nach den Showcases doch nochmal irgendwie ganz interessant, dass da der Raum wieder ein bisschen offen wird für die ganzen News, die abseits der Ankündigungen stattfinden. Insofern, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr da dran bleibt, wenn ihr mal auf Instagram, mal auf Twitch und YouTube vorbeischaut, was ich da so fabriziere. Und dann hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt und macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.